Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung in diesem Zyklus über wesentliche Impulse, Gründe und Tendenzen der Künste des 20. Jahrhunderts unter diesem Titel Brechungen, Setzungen, Expansionen hatten wir in einem dritten Schritt das System des Techno-Imaginären oder die Ästhetik des Techno-Imaginären betrachtet als eine Herausforderung an die Künste. Das hat auch von Ihrer Seite dann etliche Informationen und Zulieferungen von Material mir eingetragen, freundlicherweise. Das ist gewiss ein Thema, das uns alle interessiert. Ich darf das kurz kommentieren oder auch berichtigen. Ich hatte, Sie erinnern sich, auf die Tele-Revolution, also die soziale Revolution und die Teleaktion in Rumänien verwiesen und gesagt, es gibt einen fantastischen Film, Videogramme einer Revolution, jetzt Film in Anführungszeichen genommen, Videogramme einer Revolution, und hatte gesagt, Andrei Ucica, und bin dann darauf hingewiesen worden, es sei nicht von Andrei Ucica, sondern von Harun Farocki. Darf aber insofern berichtigen, dass ich nur zur Hälfte falsch lag. Es ist eine Kooperation zwischen diesen beiden und teilweise wird das nur von Ucica vertreten, teilweise von Farocki, jeweils an Symposien so. Aber es ist eine Kooperation zwischen Andrei Ucica und Harun Farocki. Das sind Namen, die Sie sich entweder schon kennen oder die Sie sich wirklich merken müssen als zwei der wichtigsten. Ja, jetzt fällt mir schon das Wort schwer zu sagen, Experimentalfilmer, also zwei einfach sehr gute Filmemacher, sagen wir es mal so, weil dieses sogenannte Experimentelle, das ist ja etwas, das gar nicht so wichtig ist oder auch gar nicht signifikant, weil es zurücktritt hinter die Entwicklung von Gedanken, die dann entwickelt werden. Jedenfalls haben sich beide in extrem präziser Weise mit den Apparaten des Sehens auseinandergesetzt, in verschiedensten Bezugspunkten. Farocki arbeitet auch an einer Bildgrammatik des Films, also mit sozusagen klassischen Situationen, die im Film auftreten, also ein Metafilm, und er hat auch wunderbare Filme gedreht über das Arbeitsleben in Deutschland schon in den 1970er Jahren. Ich kann Ihnen hier nicht es wäre ein anderes Thema, mit dem man sich seriös beschäftigen müsste. Ich wollte einfach die Namen wirklich herausheben. Andrei Ucica ist ja auch bekannt geworden mit diesem Film über den letzten Astronauten der Sowjetunion. Das ist derjenige, der ins All geschossen wurde, als es die Sowjetunion noch nicht gab. Und dann ist er um die Erde gekreist und durchs All. Und in der Zwischenzeit ist die Sowjetunion abgeschafft worden. Das heißt, ja doch, so kann man sagen, abgeschafft worden. Und als er zurückkam, gab es die Sowjetunion nicht. Und Ucica hat sich mit diesem äußeren Blick auf die Welt und der Dezentrierung beschäftigt in einem Film zum Beispiel. Aber wie gesagt, Videogramme einer Revolution, eine Kooperation zwischen Andrei Ucica und Harun Farocki. Interessant ist das deshalb, weil wir ja verschiedene Antworten skizziert haben. Ich darf das kurz nochmal nachklingen lassen, dann gibt es nochmal ein zusammenfassendes Intro, wenn Sie so wollen, rückblickend. Was können die Künste machen mit dieser entwickelten Technomaschinerie? Sie wissen derzeit, und darauf werde ich später noch eingehen, können Sie ja, zum Beispiel im Theater läuft ja nichts mehr ohne Videoprojektion. Ja? Also die öffentlichen Bühnen führen auch zunehmend als Welturaufführungen, Theatralisierungen von Filmstoffen auf. Das ist eine richtig gehende Krankheit, die derzeit grassiert in Deutschland. Oder auch die Tatsache, dass eben die Aktionen der Schauspieler auf der Bühne verdoppelt werden oder mit Verschiebungen, Nachklängen, mit Videografie. Also dieses Präsentsein einer Videografie ist ein Indiz dafür, dass man sich künstlerischerseits mit dieser Technomaschinerie auseinandersetzt, wie auch immer das geschieht. Es kann sehr dekorativ gemacht sein, wenn Bill Viola ein Bühnenbild beisteuert zu einer Richard Wagner Oper beispielsweise, dann hat man da diese Videokunst, die mit großem Tiefsinn und großer Weitschweifigkeit auf großen Formaten etwas illustriert, ja, wie ein bewegtes Bühnenbild. Auch das ist eines der Symptome für die Situation. Uns haben mehr interessiert Antworten, die eigentlich dekonstruktiv sind, wie eben Namjoon Paik, der von Anfang an die Apparate zerlegt, um die ästhetische Suggestivität des Apparats selber zu zeigen und nicht nur das, was mit ihm gemacht wird. Das sind ja zwei Ebenen. Sie können mit einer Filmkamera eben einen Film erzeugen oder mit einer Videokamera ein Videoband. Sie können eine Installation machen und so weiter. Sie können eigentlich diese sogenannte Medienkunsttechnologien eben benutzen, um Kunst zu produzieren. Das ist aber nicht der für mich vorrangig interessante Aspekt. Der interessante Aspekt ist, wenn die Künstler in die Apparate hineingehen. Das passiert auch bei Andreas Kaufmann, wenn er den Diaprojektor nimmt, als eine Kunstgeschichtsmaschinerie, wo nicht nur eben Belegstücke wie bei uns projiziert werden, sondern wo etwas zerlegt wird, das auch den Blick auf die Bilder thematisch macht. Mit einer ganz einfachen Technologie. Der Diaprojektor ist ja noch nicht Hightech tatsächlich. Oder wenn er Hightech ist, dann funktioniert er nicht. Aber es ist eine einfache Technologie. Also diese Antworten haben mich eben interessiert und wir hatten auch mit der Videografie und der Videoüberwachung zu tun. Das ist ein Bereich, wo Künstler sich sehr stark damit auseinandersetzen. Da bin ich auch darauf hingewiesen worden, freundlicherweise von dem Herrn Quack, dass es ja auch eine Zeitschrift gibt, Telepolis. Ich kenne das und er hat hingewiesen auf einen Aufsatz des mir auch sehr gut bekannten Florian Rötzer über Geheimdienste in der Datenflut. Also Telepolis, das ist eine Zeitschrift, die es nur online gibt. Dort wird viel Material thematisiert in Bezug auf die Überwachung, Videografie und so weiter. Und eben ist nochmal, das will ich nur kurz erwähnen, eben auch auf die letzte Transmediale hingewiesen worden, die sich in Berlin mit dem Problem oder dem Phänomen, dem Themenfeld der Videokontrolle auseinandersetzt, aus der Sicht der Medienkunst. Da gibt es eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die schon lange eben daran arbeiten. Ich hatte nur hingewiesen auf Robert Adrian X, den Pionier, der in Wien als erster das thematisch gemacht hat. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die sich damit beschäftigt haben und die eben alle sich auch der Frage widmen, was kann eigentlich die Kunst noch tun gegenüber dieser Technomaschinerie? Das ist die Fragestellung, die ich ja dann auch übernommen habe. Also da gab es auch auf Arte einen Bericht natürlich über die Transmediale und wenn Sie Transmediale in Berlin das Programm verfolgen, das jetzt im Februar dort präsentiert worden ist und das jährlich dort thematisiert wird, dann stellen Sie eben fest, und auch für dieses Material danke ich, dass man mir zugetragen hat aus Ihrem Kreise, dann sehen wir, dass diese Art Kunst keineswegs nur Kunst machen will. Also das ist jetzt ganz einfach gesagt. Wir werden uns heute gerade mit diesem Konzept beschäftigen, einer konzeptuellen Kunst, die sich mit der Idee von Kunst beschäftigt und nur mit der Kunst. Es gibt aber gerade, also seit 30 Jahren, Bewegungen, die wieder vom politischen Kontext der Kunst sprechen. Also zum Beispiel auch extrem die Entwicklung der Dokumente, muss man sagen, also der Documenta in Kassel alle 5 Jahre. Da gab es die Documenta 5 1972, Alltagsästhetik, Alltagsikonografie, Kunst von Außenseite und dort wurden auch zum ersten Mal die individuellen Mythologien vorgestellt. Dann 1977 zum ersten Mal die Medien als Bestand, also technische Medien wie eben auch Video als Bestandteil der Präsentation. Und dann in den 80er und 90er Jahren vor allem diese ganze Besinnung auf die politischen und sozialen Kontexte. Also Kunst im politischen Rahmen, auch Kunst in Bezug auf die anderen Künste, Architektur, Städtebau und so weiter. Die letzte Documenta hat sich ja thematisch ganz explizit auch den weltpolitischen Themen verschrieben, also Globalisierung, Marginalisierung und so weiter. Wir haben immer wieder diese zwei Pole, gerade das ist ein Erbe der Kunst des 20. Jahrhunderts, dass man ja insgesamt als einen Ausbruch verstehen kann aus dem Museum oder dem angestammten Ort der Künste. Es wird ein neuer Ort gesucht. Und da gibt es diese ganze Polarität zwischen einer Kunst, die sich dezidiert mit künstlerischen Mitteln, mit der gesamten politischen Situation beschäftigt, oder eine Kunst, die auf sich selber reflektiert, also selbstreferenzielle Erörterung des Status von Kunst ist. Natürlich schließen sich diese beiden Konzepte nicht aus. Also das ist ein wesentliches Moment dieser Auseinandersetzung mit dem Techno-Imaginären. Und die Anforderungen sind natürlich entsprechend groß, sagen wir ganz einfach aus der Sicht der Kunst, der Künstlerinnen und Künstler. Nam June Paik wollte eigentlich die televisuelle Maschinerie dekonstruieren und er wollte sie eigentlich auch transformieren. Ihm erschien das extrem langweilig, das Fernsehen, also ich stimme ihm da ohne Einschränkung zu, diese langweilige, passivierende Maschinerie, ja, die so etwas den primären Voyeurismus befriedigt, niemand weiß genau wieso. Marshall McLuhan hat ja auch Untersuchungen angestellt, man hat dann herausgefunden, dass es tatsächlich ein Apparat ist, der passiviert, also der den Tonus eher runternimmt und in den Dämmerzustand zwingt, der dann auch dem angemessen ist, was man sieht. Also eine sehr passive Maschinerie. Nanchun Paik wollte die transformieren zugunsten von visuellen Experimenten, neuen Dramaturgien, Montagen. Das ist ihm nicht gelungen. Aber die Frage, die er gestellt hat, war genau diese. Zersetzung, Zerlegung der Apparate. Ich habe das letzte Mal dann bewusst die Arbeiten von Nobody Research zurückgestellt, die etwas Ähnliches versuchen mit einer Technomaschinerie Computer, also die ganzen Fragen der Zugänge der Computertechnologie. Da gibt es ja die Marketingantwort und Strategie. Jeder ist mit jedem verbunden, alles ist allem zugänglich, Information is free und für jeden da. Und da braucht es ab und zu schon Künstler, die zeigen, Moment, das stimmt nicht, das ist ein hierarchisch kontrolliertes System. Und zudem eines gibt im Moment etwa 900 Millionen Internetbenutzer weltweit. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Karte der Nutzungen angeschaut haben, wo überhaupt Internet genutzt wird. Nordamerika, das sind nicht nur die USA, sondern Kanada, nicht wahr? Nordamerika, Europa, Japan, Australien. Also dort, wo die Weißen leben, ne? Also an der Küste. Und das war's im Wesentlichen. Asien, rudimentäre Nutzung, sonst Afrika überhaupt nicht. Das heißt, schon ein Blick auf diese Nutzung zeigt, dass dieses Weltkulturversprechen der Technologie, die für alle da ist und die das Leben bunt und kommunikativ macht, einfach nicht stimmt. Damit beschäftigen sich Künstler dann genauso wie mit der Frage, wie ist diese Technologie nutzbar, partizipativ. Nobody Research haben eine Reihe von Aktionen gemacht, zum Beispiel in Sao Paulo, in sehr unterentwickelten Gebieten zusammen mit Sozialarbeitern und Stadtplanern. Wie können Prozesse einer Aneignung der Stadt durch die Bewohnbevölkerung über Internet koordiniert werden beispielsweise? Und das ist eine eminent politische Fragestellung. Oder auch eine weitere Aktion im Jahr 2000 in Hamburg, auch anlässlich einer Kunstausstellung, Außendienst hieß die, gemacht von Schmidt-Wulfen mit dem Kunstverein in Hamburg, Außendienst. Da gab es natürlich auch eine Reihe von Installationen, aber Nobody Research hat ein Hacking-Experiment durchgeführt. Es wurde einer PC-Zeitschrift, PC Online, die man im Kiosk kaufen kann, eine CD-ROM beigelegt. Die enthielt eine Software. Wenn man diese Software geladen hat, konnte man mit anderen zusammen das Passwort knacken, der Regulierung der öffentlichen Verkehrsbetriebe für diese Monitore in Hamburg, ja, konnte also einen Raum besetzen. Man konnte dann durch Kooperation mit anderen den Raum wieder schließen, ein eigenes Passwort geben und das galt dann so lange, bis andere das wieder geknackt haben. Sofort stellte sich eine politische Frage, das war das Konzept, das ist so nicht durchgeführt worden, weil die Hamburger Verkehrsvereine gesagt haben, das machen wir nicht, denn sie hatten Angst, dass in dem Moment, wo diese Gruppe den Zugang erobert und sperrt, können sie senden, was sie wollen. Und zwar auf diesen 1000 Monitoren, die in den Hamburger U-Bahn-Stationen stehen. Ja? Und das wollten sie nicht. Und natürlich ist der Vorwand, wie man sowas abbiegt in Deutschland, ganz naheliegend, sagt Neonazis, Neonazis. Nicht wahr? Was wäre, wenn die Neonazis das knacken würden? Und dann wurde ein Kompromiss ausgehandelt. Aber das ist ein künstlerisches Experiment, das beschäftigt sich mit Zugang zu Technologien. Also mit Datenkontrolle, mit Zugangskontrolle, auch was, wie wird eigentlich der Port von Servern kontrolliert, wer da reinkommt, wer nicht, wie wird die E-Mail gefiltert, kontrolliert und so weiter. Das ist so ein Bereich von Fragen, wo sich, das ist dann eben nicht Medienkunst, das würde ich dann nicht mehr so nennen, sondern es ist einfach eine Kunst, die genauso fragt nach den formativen Kräften der Gesellschaft wie im 20. Jahrhundert. Das Bauhaus fragt nach den formativen Kräften der Gesellschaft in Städtebau und Lebensgestaltung. Also das Techno-Imaginäre ist dann eine Schaltung von Kommunikation durch Apparate. Und wenn die Künstler sich damit beschäftigen, dann geht es ihnen nicht um Werke, sondern um Prozesse und Strukturen. Und sie fragen, was ist künstlerische Subjektivität? Aha, das kann nicht mehr ein Einzelner sein gegenüber dieser Technomaschine. Da geht es um Kooperation oder wie Nobody Research sagt, um Kollaboration, in Bezug darauf und diese ganzen Prozesse, die dann eben auch den Begriff der Öffentlichkeit verschieben und andere Dinge. Also da geht es auch nicht nur um kommunikative Teilhabe, aber es ist das Publikum involviert als Aktivierungsgröße. Das unterscheidet eben diese Technologien dann auch vom passiven Fernsehen und ist so ein Feld. Ich habe das weggelassen, weil ich habe auch viel mit Robotic Research gearbeitet halte das für nach wie vor für äußerst exemplarisch bedeutsam. Es gibt aber auch andere Initiativen und Gruppen, die auch weitergehen noch. Aber ich habe mich so viel damit beschäftigt, dass ich das irgendwie nicht mehr wiederholen mochte. Sie finden von mir auch ein Buch auf der Liste, das heißt Kunst als Medientheorie. Dort finden Sie 150 Seiten über Robotic Research, wo eigentlich alles drinsteht. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, ich hatte dann keine Lust mehr, das hier nochmals zusammenzufassen. Also als ein Einstieg in die Fragestellung darf ich das wirklich empfehlen und habe es deshalb auch auf die Literaturliste genommen. Aber wie gesagt, das ist ein Beispiel. Worum geht es? Man stellt fest, die Gesellschaft ist mediatisiert. Ich beschreibe es ganz einfach. Es gibt nicht mehr die traditionelle Öffentlichkeit. Für Giorgio Vasari reichte es noch, die Piazza della Signoria in Florenz umzugestalten. Ja? Also die Figuren von Michelangelo zu verschieben, die Uffizien zu bauen, das heutige Museum, das war ein Verwaltungsgebäude, das war eigentlich schon die politische Öffentlichkeit, die verstofflicht worden ist. Also ein Künstler konnte in einer solchen Öffentlichkeit arbeiten. Leonardo da Vinci hat das getan, Michelangelo hat das getan, viele andere haben das getan. Im 20. Jahrhundert wird es schwieriger. Es geht dann auch bei den Künstlern, eben weil sie sich selber marginalisiert haben, darauf komme ich dann noch zu sprechen, wollen sie jetzt plötzlich die ganze Gesellschaft umgestalten, dann kommen die Utopien, damit werden wir uns beschäftigen, und Erfahrungen des Scheiterns. Nun, in der Zwischenzeit gibt es eben Technisierung und Mediatisierungsprozesse, die gigantisch sind. Ich hatte auf Stanislaw Lem hingewiesen, seine phantomatische Maschine, die Auffassung, dass man jetzt illusioniert oder simuliert, was die Welt sein könnte, im Sinne einer virtuellen Realität, einer möglichen Wirklichkeit, die aber real wirkt, das ist technisch möglich geworden. Also die Technologie ist so etwas wie eine apparativ geronnene Science Fiction. Tatsächlich ist das so. Und die Science Fiction hat sozusagen die Schwierigkeit, die Realität mental zu überbieten. Sehr schwierig geworden. Auch das, was William Gibson schrieb, sieht extrem alt aus nach 15 Jahren, ja, verglichen mit dem, was heute einfach schon Realität geworden ist. Das bleibt eine Herausforderung. Das ist ein Kennzeichen. Zweiter Punkt. Die Künstler reagieren mit der Setzung ihrer Handlungen an Orten, die sie selber auswählen. Es ist nur noch partiell interessant, die traditionellen Kunstorte zu bespielen. Das ist eine Realität. Bitte, es ist ganz wichtig, ich kritisiere nicht, ich schließe nichts aus, ich sage das auch nicht normativ, ich schildere nur. Es gibt die Museen, dort finden wir die klassischen Konzeptionen, eben Polke, Richter, Baselitz, als Inkorporationen der Bildvorstellung im Medium der Malerei. Aber daneben gibt es tausend andere Dinge, mit denen sich Künstlerinnen und Künstler beschäftigen, die eben auch versuchen, einen Ort zu finden, an dem es dann gar nicht mehr entscheidend ist, dass etwas zunächst als Kunst auffällt. Also Kunst ist eine Fragestellung, Kunst ist eine Methode, Kunst ist tatsächlich ein Prozess der Rekontextualisierung der bestimmten gesellschaftlichen Kräfte. Gut, jetzt ist natürlich klar, darin auch ein utopisches Modell und Moment leitend, nämlich den Umbau der Technomaschinerie. Also das wollte ich Ihnen nur noch mal kurz einfach als eine Zusammenfassung dieser Fragestellung Ästhetik des Technoimaginären. Das heißt, Ästhetik ist hier zu übersetzen mit Bauweise. Das hat nichts mit Sinnlichkeit zu tun, sondern die Bauweise, die formativen Prinzipien des Technoimaginären. Die Künstler nehmen das als eine Herausforderung und als Material. Und so ist es eben dann kennzeichnend, dass wie das Material, das ich jetzt bekommen habe, eben gerade über die Transmediale, dass diese Festivals, diese Treffpunkte extrem wichtig sind. Also das, in der Musik wäre das ganz ähnlich. Ich meine, man nimmt das ja gar nicht mehr in den Mund, aber dass diese sogenannte Popmusik, die zum Beispiel über den Kanal von MTV läuft, ja, bis zu den angeblich so subversiven Exponenten, die hier auch immer die Werbetierchen spielen für die Awards, die dann als Werbung gesendet werden in diesem öffentlichen Kanal, hat mit der experimentellen Musikszene nichts zu tun. Das läuft vollkommen anders, sind andere Kreise, ich sage nur hier in Köln A-Musik, Griechenmarkt und all die Welt, die dort damit verbunden ist. Das sind ganz andere Regulierungskonzeptionen für künstlerische Experimente. Und um die geht es eigentlich, ja? Die hier lanciert werden in einer Weise, die plötzlich dieses ganze Problem der Kunst, nämlich das Visualisieren von Bildeinfällen, als etwas sehr Nebensächliches beschreibbar macht. Also diese Qualitäten der künstlerischen Experimente mit der ganzen Auseinandersetzung laufen in eine andere Richtung. Es gab aber im 20. Jahrhundert, und das ist jetzt zugleich ein Rückblick auf das Techno-Imaginäre wie eine Überleitung zu unserem heutigen Thema, nämlich Konzeptkunst, es gab eine Phase, oder besser gesagt eine Konzeption im 20. Jahrhundert, in der nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ein Traum geträumt worden ist, nämlich von der Verbesserung des Menschen, das ist ja nicht ein neuer Traum, aber von der technischen Programmierung der Verbesserung des Menschen. Diese leider in Verruf geratene Kybernetik, die Steuerungskunst des menschlichen Verhaltens nach den Lehren des Zweiten Weltkriegs. Und dort finden Sie etwas ganz Interessantes, nämlich eine Kooperation zwischen innovativen Wissenschaftlern und sogenannten Avantgarde-Künstlern. Und das ist ein Phänomen, das damals noch von dieser positiven Auffassung getragen war, die ja nach wie vor zu unterstützen ist. Nur nebenbei gesagt, es darf nicht mehr einen Weltkrieg geben. Es soll keine Zerstörung dieser Art mehr geben. Und wie macht man das jetzt? Und wie geht man um mit der mit dem Defizit, das der Mensch an sich selber ist, ja? Um es so zu sagen. Und die Antwort, die man damals gefunden hat, war eben Steuerungskunst und nicht Erziehung und Einreden. Also nicht mehr die Appelle, der Mensch sei edel, hilfreich und gut und man redet ihm gut zu, sondern wirklich im Grunde eine Steuerung von Programmierungen. Und das Interessante ist, das hält man jetzt immer für Sozialtechnologie und denkt, die freie Kunst liegt außerhalb von dem, aber das stimmt nicht. Ich will Ihnen das an einem kurzen Beispiel situieren. Ich entleihe dieses Beispiel mit Dank an den Kollegen Lutz Dambeck aus seinem Film Das Netz, der, glaube ich, nicht mehr in den Kinos läuft. Ich zeige Ihnen etwa 8-9 Minuten eine Passage, da geht es um die sogenannten Macy-Konferenzen. Macy, das war ein Unternehmer, der hat eine Stiftung gegründet. Diese Stiftung hatte interessante Wissenschaftler eine Arbeitsmöglichkeit erlaubt, in ganz weitem Sinne. Und dann gehörte noch gehörten Randbezirke dazu wie Esalen und dieses Treffen von neuen Psychologien und Avantgarde-Kunst. Und das Interessante ist, Dambecks Film beschäftigt sich mit dem Netz in verschiedener Weise und wir wissen ja, es gibt ganz unterschiedliche Darstellungen über das Zustandekommen des Internet. Auch das ist interessant, es steckt voller Mystifikationen unserer Gegenwart. Die eine Geschichte ist, das erste Internet ist wohl entwickelt worden im Zusammenhang mit dem Kern, also mit der Atomforschungs- und Teilchenbeschleunigungsanlage, die sich unterhalb des Genfer Sees befindet. Damit diese Forscher, das gibt es seit den späten 50er Jahren und in den 60er Jahren ist dort ein Kommunikationsnetz entwickelt worden, damit die Forscher sich austauschen können weltweit. Etwa 8000 Physiker haben dort dran gearbeitet, die zum Teil vor Ort waren, aber nicht immer. Übrigens damals auch schon US-amerikanische und Sowjetunion-Physiker, die haben dort kooperiert. Ja, das ist eine Sache, die in der Zeit gar nicht fassbar war. Dort hat man ein erstes über digitale Maschinen organisiertes Kommunikationsnetz weltweit unter Forschern aufgebaut. Das ist eine Geschichte. Die zweite ist dieses berühmte Öde, das Pentagon hat und so. Das Pentagon wollte Steuerungen, die nicht zentral sind, sondern dezentral und das hat dann zur Erfindung des World Wide Web geführt. Mag sein, dass das auch eine Rolle spielt. Es gibt eine dritte Geschichte, mit der sich Lutz Dambeck beschäftigt und das sind die Freaks an der Ostküste, die mit leicht verschobenen Bewusstseinszuständen, dann die Künstlichkeit der neuronalen Selbststimulierung mittels Biochemie übertragen haben auf technologische Experimente mit Kommunikationsnetzen. Stuart Brand Und da kommt dann auch Buckminster Fuller vor und solche Leute. Und das ist eigentlich eine Einheit gewesen. Ja? Das durchdringt sich, das ist verflochten. Und davon handelt der Film von Lutz Dambeck, Das Netz. Aber dazu weiter nichts. Ich wollte Sie aufmerksam machen auf diesen wichtigen Film, der natürlich kontrovers diskutiert werden müsste dann im Endeffekt. Aber hier zeige ich Ihnen einen Ausschnitt, wo ich etwas antreffe, was ich ungern sehe in der Passage, aber es geht nicht anders, nämlich noch einmal diese Leichenberge des Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslagern. Also das ist eher etwas, von dem ich meine, dass man es nicht zeigen sollte, aber ich wollte auch jetzt nicht eingreifen für unsere Zwecke und das rausschneiden, das wäre illegitim ein Eingriff. Aber darum geht es mir nicht, ja? Um diese Dimension geht es mir nicht, es geht mir um den Gesamtrahmen. Nehmen Sie es als Rückblick auf das Problem des Techno-Imaginären, Frage Kooperation oder Kollision zwischen Künstlern, Technologen, Apparaten, gesellschaftlichen Kräften. Und was macht die Kunst in diesem Zusammenhang? Wir schauen uns das einfach mal an. Bitte, Herr Menneken, das Band abzufahren. Und dann beschäftigen wir uns mit Konzeptkunst und Minimal Art als eine vermeintlich zunächst ganz konträre Position in diesem Geflecht.
Was habe ich bisher? Ich habe einen ehemaligen Mathematiker, über dessen Systemkritik keiner meiner Interviewpartner reden will. Und ich habe Ingenieure und Künstler, die von Technologie besessen sind. All das gehört offensichtlich zu einem System, dessen Konturen ich erst erahne. Anscheinend ein geniales Feedback-System, das jeden Angriff und jede Störung umgehend als Energiezufuhr für seine weitere Perfektionierung nutzt. Wer braucht so etwas? Wer denkt sich so etwas aus? Zwischen 1946 und 1953 treffen sich im New Yorker Beekman Hotel auf Einladung der Joshua Macy Foundation führende Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete. Unter anderem Norbert Wiener, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin und John von Neumann. Ziel dieser später Macy-Konferenzen genannten vertraulichen Treffen, an denen gelegentlich Beamte der CIA teilnehmen, ist eine Wissenschaft, die Vorhersage und Kontrolle menschlichen Verhaltens möglich macht. Das ist eine Waffe, die Amerika auf dem neuen Schlachtfeld des Unterbewussten im Kalten Krieg dringend braucht. Aufmerksam registriert die Macy-Gruppe deshalb die 1950 erschienene Studie Die autoritäre Persönlichkeit des International Institute of Social Research, eine Neugründung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Die Studie ist das bisher umfassendste Sozialprofil einer Gesellschaft der USA und soll eine wissenschaftliche Erklärung für religiöse und rassistische Vorurteile liefern. Aus Tausenden von Interviews entsteht eine riesige Datensammlung, die durch modernste Computer ausgewertet wird und vor allem auf eine Frage Antwort geben soll. Wie kommt es zu autoritärem Verhalten als Massenphänomen? Sehen die Autoren in der autoritären Matrix des Menschen, die den Schlüssel zur Psychologie des Faschismus und totalitärer Systeme überhaupt bietet. Diese Matrix bildet sich durch Erziehung und Tradition und ist scheinbar unauflösbar verbunden mit der metaphysischen Vorstellung von einer übernatürlich geschaffenen Natur. Wie konnte man die Anfälligkeit für Faschismus und Rassismus, speziell gegen Juden, gezielt aufspüren und nachweisen? Dafür konstruieren die Soziologen eine Skala zur Messung des faschistischen Potenzials, die sogenannte F-Skala. Darüber hinaus sollen mit neuesten psychologischen Verfahren, zum Beispiel den Tests des amerikanischen Psychologen Henry A. Murray, einem der Väter der heutigen Assessment Center, bisher verborgene Tendenzen der Persönlichkeit aufgespürt werden. Um Faschismus und Antisemitismus für immer zu verhindern, scheint es notwendig, die Natur des Menschen und dessen kulturelle Muster so zu verändern, dass diese autoritäre Matrix für immer verschwinden würde. Wie kann man unblutig und ohne Operation tief in die Persönlichkeit und das Bewusstsein von Menschen eindringen, um dieses dann gezielt zu verändern? Nach dem Gestaltpsychologen Kurt Lewin, einem Mitglied der Macy-Gruppe, müssen dafür zuerst die alten Werte und Gleichgewichte zerstört werden, um die Verhältnisse flüssig zu machen. Dann können neue Gleichgewichte und Werte etabliert werden. Diese müssen dann durch Selbstregulierung dauerhaft befestigt werden. Umerziehung soll in Selbstumerziehung übergehen. Das wird die Welt in eine postnationale, multiethnische Weltgesellschaft ohne festgeschriebene Grenzen verwandeln. Die erforderlichen Werkzeuge und Baupläne für diese neue Weltordnung glaubt die Macy-Gruppe anbieten zu können. Neue und schnellere Rechenmaschinen und kybernetische Modellwelten, mit denen alle Bereiche von Wissenschaft, Kultur und Politik kontrollier- und steuerbar erscheinen. Das verspricht auch die Programmierung neuer Menschen, anti-autoritärer Menschen nach Maß.
Florence, 15. März. In Ihrem letzten Brief haben Sie mir so viele Fragen gestellt, dass ich nicht alle gleich beantworten kann. Als ich Ihnen schrieb, dass der Begriff einer Utopie wahnsinnig und gefährlich ist, meinte ich nicht, dass alle Utopien wahnsinnig und gefährlich sind, sondern vor allem die Utopie, dass man eine Gesellschaft nach einem bestimmten idealen Muster erschaffen könnte. Sie selbst haben zweifellos Ihre eigene Vorstellung von einer Utopie. Ein anderer Mensch hat eine andere Vorstellung, die sehr verschieden von der Ihrigen sein kann. Würde es Ihnen gefallen, dass er Ihnen seine Utopie aufzwingt? Haben Sie das Recht, ihm Ihre Utopie aufzuzwingen? Ich würde Ihnen gern mehr auf diese und andere Fragen antworten, aber einige schwerwiegende Probleme sind aufgetaucht, über die ich mir viele Sorgen mache. Deshalb werde ich den Brief hier beenden. Später schreibe ich Ihnen mehr.
An Orten wie hier in Esalen, einem Esoterik- und Konferenzzentrum an der Westküste Kaliforniens, treffen sich in den 70er Jahren Künstler mit Teilnehmern der Macy-Konferenzen. Es geht um eine neue Spiritualität mit Hilfe von Kybernetik und Drogen und um die Popularisierung der Macy-Visionen. Teilnehmer sind neben Stuart Brand und John Brockman auch Gurus der Avantgarde wie John Cage oder Buckminster Fuller. Durch solche Treffen gelangen die Ideen von Kybernetik und Systemtheorie in die internationalen Netzwerke der Bohème und erhalten so eine andere, eine nicht-militärische Aura. An einem der...
Gut, wie gesagt, das ist ein Ausschnitt, aber ich denke, dass er sehr deutlich macht, dass sich die Verständigung über die Probleme, die in der Kunst festzustellen sind, eben auf die Gesamtsituation der Gesellschaft beziehen. Das war eben ein Effekt des Zweiten Weltkriegs, übrigens in vielen kulturphilosophischen Zusammenhängen auch thematisiert. Kann man Kunst machen nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie kann man das machen? Es war die Rede vom Verschwinden des Menschen aus der Kunst. Also alle diese Probleme werden hier gezeigt im Hinblick auf eine Kooperation, die vielleicht etwas Anrüchiges hat, weil wir gewohnt sind, die Kunst in Opposition zu gesellschaftlichen Mächten zu sehen. Und hier haben wir ein Beispiel einer Kooperation vom Militär über Avantgarde eben bis kybernetische Selbststeuerung, Kontrolle und so weiter als ein Mittel der Selbstmodellierung. Eigentlich teilen diese verschiedenen Lager oder diese verschiedenen Kräfte eine zentrale Idee, eben die einer Selbststeuerung. Jetzt, wenn Sie das Wort Programmierung schreckt, und das ist ja etwas, was man mit der Kybernetik immer in Zusammenhang gebracht hat, nämlich diese sich selber korrigierende Rückkopplung, also dieses Konstanthalten, dadurch, dass Einflüsse von Effekten an die Quelle zurückgekoppelt werden, um dann die Einstellung wieder zu regulieren, dann müssen Sie sich vorstellen, dass, und das war der wichtige Hinweis auf Adorno und Horkheimer, dass eben die Selbstregulierung ja auch das Anerkennen kultureller Programmatiken voraussetzt. Wir wissen mittlerweile ja auch, dass aus dieser Utopie eines friedlichen Neumachens ja nichts geworden ist. Also wenn Sie hier diese multikulturelle Synthese beobachten aus dieser Perspektive, wie das dort von den Macy-Konferenzen bis zur Weltsprache Kunst, John Cage, Buckminster Fuller gedacht war, dann stellen wir ja fest, spätestens in den 90er Jahren einen vehementen Rückfall in partikulare Identitäten, ja? Also kulturelle Identitäten, das Gefügtsein, zum Beispiel eigener Herkunft als etwas universal Wichtiges. Stichwort Jugoslawien, Stichwort ethnische Identitäten, die sofort zu ethnischen Säuberungen gegen Fremdethnien führen als Prinzip. Das war genau das, was man verhindern wollte. Man wollte diese F-Skala, diese autoritäre Persönlichkeit eliminieren, durchstreichen, umbauen, destruieren, dekonstruieren. Insofern ist das eine Utopie der Selbstprogrammierung eines von solchen Vorurteilen befreiten Menschen. Man kann Kultur immer als eine Art von Programm beschreiben. Gerade dann, wenn es um Identitäten geht, werden eben kulturelle Programmatiken verteidigt, in der Regel. Und alle Konzepte, die sich auf Universalität beziehen, ja, wollen einen Schritt machen, der eine neue, synthetische Identität ermöglicht, die nicht auf der Herkunft beruht und nicht auf den bisherigen Programmen. Also, das ist auch das Anliegen der Kunst, die sich mit dem Techno-Imaginären beschäftigt und in gewisser Weise auch eben das Anliegen von etwas ganz anderem gewesen, Konzeptkunst. Jetzt ist es reizvoll, diese sehr verschiedenen Bereiche wirklich in Bezug auf dasselbe zu betrachten. Und das möchte ich versuchen. Ich möchte Ihnen aber auch einfach zunächst schildern, was denn Konzeptkunst gewesen ist, von der es, glaube ich, wenn ich das richtig beobachte, keine personellen Bezüge gibt zu dem, was wir jetzt im Film gesehen haben. Also dieses, Sie erinnern sich, man hat ja auch Fluxus gesehen, also das ist die Welt von Nam June Paik, das Fließen, das Experimentieren John Cage, das war eine Figur der Avantgarde, die mit diesen Kräften auch gearbeitet hat. Die Konzeptkünstler haben sich ganz rigide mit dem Kunstmachen beschäftigt, ohne diese Fragestellung, wie es in die Alltäglichkeit einmünden könnte, wie bei der Pop-Art oder wie eben Alltagshandeln experimentelle Verformungen darstellen, wie bei Fluxus, ohne auf die Wertigkeiten des Museums zu zielen. Also konzeptuelle Kunst und Minimal Art, ich werde das erläutern, was es ist, beziehen sich ganz auf Phänomene der Kunsterzeugung und der Kunstrezeption im Hinblick auf ganz elementare Wahrnehmungsweisen und auf systemtheoretische Differenzierungen in der Kunst selber. Das heißt, diese Kunst hat auch überhaupt kein Problem mit dem musealen Ort, also mit dem traditionellen musealen Ort. Ob das dann eine Galerie ist oder etwas anderes, ist egal. Aber es wird eine Kunst verfertigt, die im Objekt eine Kunstsprache sprechen will oder die im Falle der Konzeptkunst das Objekt als eine Idee lanciert, die im Kopf des Betrachters zu Kunst wird. Es ist aber kein Zweifel daran festzustellen, dass die Kunst sich auf das etablierte System des Kunstmachens und seiner Wertigkeiten bezieht. Es geht also nicht um diese Art von Pop-Kunsterfahrungen, die mit der Vertauschung des Alltäglichen und des Künstlerischen arbeitet. Also mit diesen ganzen Ambivalenzen der Fragestellung, ist das noch Kunst, ist das nicht Kunst. Konzeptuelle Kunst will Kunst sein, in einem hochkulturellen Sinne, ja, mit einer ganzen ästhetischen Theorie. Und Minimal Art will elementare Wahrnehmungsprozesse durch Objekte formulieren, die universal verständlich sind. Und dieses universal verständlich werden ist in sich, und das bitte ich Sie, oder ich hoffe, dass das gelingt, das mitzuvollziehen, dieses universal werden wollen, dieses weltsprachlich werden wollen der Kunst als solcher, ist genauso eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg wie die Macy-Konferenzen und die Steuerung und Programmierung des neuen Menschen gegen die alten kulturellen Vorurteile. Aber es hat keine politische Programmatik, und das ist das Interessante. Wir befinden uns eigentlich in derselben Zeit, 1960er Jahre im Wesentlichen, wie das, was wir gezeigt haben jetzt durch diesen Ausschnitt des Films. Die Verfassung des Anliegens ist eigentlich ganz anders. Jetzt hätten wir das Problem, dass wir im Grunde auch schon den Konstruktivismus und die Utopien der 1910er, 1920er Jahre voraussetzen müssten, das, was jetzt nicht geht, die ich dann nachholen werde. Das war ja auch eine Weltsprache Kunst. Aber Conceptual und Minimal Art sind eigentlich Utopien ohne Utopie. Ein Paradoxon. Denn zwar soll die Kunst weltsprachlich werden, das heißt tatsächlich, sie soll von jedem Individuum, also menschliches Wesen, auf dem Planeten, unabhängig von der kulturellen Herkunft, als dasselbe verstanden werden können. Das war aber nicht als Utopie vorgetragen, sondern wirklich als Arbeitsprogramm, im Grunde als eine Selbstverständlichkeit. Die Konzeptkünstler und die Minimal Artisten wollten aber nicht die Gesellschaft umbauen. Deshalb sage ich, es ist wie ein konstruktivistischer Ästhetizismus ohne Utopie, also wie ein Bauhaus ohne Sozialutopie. Nicht die Befreiung der Gesellschaft zu den Werten, die das ästhetisch erfahrbar machen, sondern ein direktes Entwerfen einer Weltsprache Kunst, die wie ganz selbstverständlich angeboten wird und die, so der Optimismus dieser Künstler, eben weltweit verstanden wird, sodass in der ästhetischen Erfahrung sich bereits dieser Universalismus einstellt. Und dazu muss die Gesellschaft gar nicht befreit werden. Man wollte auch keine politische Thematisierung in der Kunst, was übrigens nicht heißt, dass nicht gerade deshalb genau politische Auseinandersetzungen mit solchen Kunstwerken stattgefunden haben. Es lag aber nicht in der Absicht der Künstler, sondern es ging um eine Verschiebung, die dann auch das Kunstwerk in einen bestimmten Diskurszusammenhang stellt. Also einholt, dass das Werk auch eine Denkfigur ist. Damit werde ich mich auch theoretisch noch beschäftigen. Das ist ein Paradebeispiel für unser Thema im Sinne der, des Verhältnisses künstlerischer Praxen, Praktiken, Kunstwerke und Philosophie im 20. Jahrhundert. Ich werde dann nachfolgend auf die Konzeptkunst Minimal Art zwei verschiedene philosophische Theorien der Kunst Ihnen vorstellen, eine systemtheoretische und dann die von Theodor W. Adorno, die in ganz anderer Weise noch um den Gedanken des Kunstwerks kreist, und das hat sehr wohl etwas mit dieser Empirie in der Kunst zu tun. Also im Grunde wird es jetzt erstmals in einem positiven, verstandenen Sinne thematisch in den 1960er Jahren, dass eine universale Sprache Kunst geschrieben werden soll. Damit soll der Traum eingelöst werden, eines Kandinsky, eines Paul Klee, eines Bauhauses, die auch davon träumten, die aber dachten, die Menschen müssen erst erzogen werden. Auch das ist übrigens interessant, die Utopien des Konstruktivismus, also Destail, Bauhaus und dann die russische Version in der Sowjetunion, der Avantgarde seit 1917, dachten wirklich, dass man mit der Kunst erstmal die Menschen umerziehen müsse. Also das ist genau der Kontext, den die Macy-Konferenzen als Kybernetik lancierten, die Kybernetik als eine Steuerungskunst umfassend. Übrigens wollte ich sagen, die Macy-Konferenzen sind mittlerweile veröffentlicht, zum ersten Mal in zwei Bänden im letzten Jahr, von Klaus Pias herausgegeben im Diaphanes Verlag in Zürich. Also wer sich interessiert, auch die Protokolle dieser Sitzungen nachzulesen. Und es ist im Übrigen ja schon erstaunlich für die kooperative Qualität, wenn Sie an die Leute denken, die dort teilgenommen haben. Also übrigens der Sekretär war Heinz von Förster, das wurde jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber Kurt Lewin, Gregory Bateson, Margaret Mead als eine der größten Ethnologinnen des 20. Jahrhunderts, John von Neumann, der Erfinder der Computerarchitektur, in der immer noch gearbeitet wird, und Norbert Wiener als Begründer der Kybernetik, plus dann geladene Gäste, also eine freie Forschereinheit, die sich übrigens selber organisiert hat. Wenn es eine Denkelite gibt im 20. Jahrhundert, dann waren es die Macy-Konferenzen, aber ich schwöre Ihnen, kein Staat wird dieses fördern können, was dort stattgefunden hat. Ja? Das ist eben der große Irrtum, wenn Sie mir diese kleine Bemerkung erlauben. Das wären die Elitestrukturen, von denen unsere Politiker immer reden, die sie haben wollen und meinen, das könne man durch Reglementierung der Universitäten erreichen, statt dadurch, dass man die Leute machen lässt, wie sie wollen. Das ist der große Irrtum der Bildungspolitik in Deutschland auf Universitätsniveau, dass man meint, man könne die Menschen, ganz im Sinne der F-Skala übrigens, hinorganisieren zu Spitzenleistungen des Denkens und Erfindens. Aber das geht nicht, das ist nie gegangen, es wird nie funktionieren. Die Macy-Konferenzen waren anderes, da gab es eben einer, der hat Geld dafür zur Verfügung gestellt, dass sich die kreativsten Köpfe treffen können, wann immer sie wollen, zu welchem Thema sie immer wollen, solange sie wollen, mit welchen Resultaten auch immer sie wollen. Das ist tatsächlich nur so, kommen diese angestrebten Eliten zustande, dass man ihnen keine Vorgaben macht, was dabei rauskommen muss. Es kommt nur etwas dabei heraus, wenn man nicht vorschreibt, was dabei herauskommen soll. Das ist ja das Elend der angewandten Wissenschaften, dass man immer schon meint, man wisse, was dann das Resultat sein müsse, und versucht, die Forschungsprozesse so zu organisieren, und es wird nichts, es wird gar nichts dabei herauskommen. Auf dem Wege geht das nicht. Das könnte man an den Macy-Konferenzen eben auch studieren. Da müssen ja nicht immer so berühmte Namen da sein, wobei das auch nicht zufällig ist, denn die haben sich tatsächlich selber organisiert. Übrigens wurden dann auch andere Leute eingeladen, Umberto Maturana und fast alle der wirklich guten Konzepte in den Natur- und Geisteswissenschaften seit 30 Jahren sind im Kreise dieser Macy-Konferenzen entwickelt worden zum ersten Mal. In freier Assoziation, in willkürlicher Selbstreglementierung oder Regulierung oder vor allem Selbstmodellierung. Und so ähnlich verstanden die Konzeptkünstler das auch auf ihre Weise. Deshalb wollten sie nicht die Gesellschaft verändern, sie wollten nicht ein Programm schreiben wie das Bauhaus noch, dass die Gesellschaft erst umerzogen werden muss, bis sie dann die höheren ästhetischen Werte lebt, sondern direktes Entwerfen von Kunst, und damit ergibt sich eine systemtheoretische Kunstsprache als eine Weltsprache. Und darum ging es. Also, ich zeige Ihnen dann gleich Beispiele, die in ganz einfacher Weise erläutern, worum es geht. möchte aber die beiden Begriffe Ihnen kurz erläutern. Konzeptart oder Conceptual Art, Deutsch oder Englisch geschrieben, egal. Und Minimal Art. Für Minimal Art gibt es auch andere Ausdrücke wie Primary Structures oder ABC Structures. Das waren Ausdrücke, die Robert Morris erfunden hat zur Skizzierung. Also nehmen wir einfach Minimal Art. Minimal Art, das ist ein Beispiel für Minimal Art. Dieses Werk von Robert Mangold, Two Color X Within X Red Green, 1982. Schon die Beschreibung ist interessant, die ja nichts anderes darbietet als Titel wie das, was man sieht. Und das Bild als Werkgestalt ist eben identisch mit dem Format und Bildträger, der das Bild trägt. Da haben Sie ein wunderbares Beispiel für diese Einheit, was im Deutschen schwer zu erläutern ist, weil wir eben immer Bild sagen, wenn man den Bildträger meint, als ein physikalisches Phänomen, ein Format, ein Leinwand oder Holz oder was auch immer, also ein Material. Und das Bild im Sinne des rezipierten Wahrnehmungsbildes durch den Betrachter. Also das ist eine Engführung und das heißt, das sind minimalst mögliche Strukturen, mit denen solche Konzepte gezeigt werden. Also Minimal Art heißt, was immer Sie als Interpretation im Prozess der Kunst und Kunstrezeption zu etwas sagen werden, Sie haben immer das Korrektiv des Werks als solches, weil das Werk besteht aus den Elementen, als Objekt, aus denen es tatsächlich besteht. Und das heißt Minimal Art. Nicht einfach nur der minimale Aufwand oder der kleinstmögliche Aufwand, sondern diese Möglichkeit, immer wieder die Werkgestalt zu befragen. Also dieses Grün geteilt, so an der Wand hängend, ein X bildend. Hat das eine Symbolik oder nicht? Was passiert in der elementaren Wahrnehmung? Und selbstverständlich ist Minimal Art natürlich über Dias überhaupt nicht zu vermitteln. Ja, das ist selbstverständlich klar, denn das ist viel zu abstrakt, es fehlt der Ort, an dem etwas ausgestellt ist. Oft haben die Künstler auch die Orte ganz bewusst ausgewählt und mitthematisiert durch ihre Objekte. Also das wäre das Minimal Art. Minimal Art ist Selbstbeschreibung des Wahrnehmungsvorganges der Objekte, die dem referenziell entsprechen, in aller Offenheit von Symbolisierungen, die aber immer wieder zurückgeführt werden auf die Werkgestalt. Gut, und was ist Konzeptkunst? Die ist 1961 in einem Aufsatz von Henry Flint, FLYNT, zum ersten Mal beschrieben worden, der eigentlich das mehr lanciert, nicht deskriptiv, sondern wirklich als Appell. Das ist auch so ein Fall eines Kunstkritikers, der nicht nur ein Wort prägt, einen Begriff schöpft, sondern der durch seine Beschreibung auch auffordert. Nämlich auffordert, eine Kunstform ins Leben zu rufen, die aus Konzepten bestehen soll und die Ideen als künstlerisches Material benutzt und nicht die Objektivierung oder Verstofflichung einer Idee ins Zentrum stellt, sondern die Idee selber als künstlerisches Material benutzt. Natürlich ist der Übergang fließend, aber die Akzentuierung ist doch eine ganz andere. Er schreibt in diesem Aufsatz 1961, Henry Flint, Konzeptkunst ist zuallererst eine Kunst, deren Material aus Konzepten besteht, so wie das Material der Musik zum Beispiel die Töne sind. Das ist klar, relativ tautologisch formuliert. Die Tautologie wird auch eine große Rolle spielen in der Konzeptkunst. Also das A gleich A Prinzip, Kunst ist Kunst. Also Konzeptkunst ist die Kunst, die eben Konzepte ins Zentrum stellt. Konzepte sind eigentlich, man könnte sofort versucht sein, aus dem, und das ist nicht falsch, aus dem Blick der traditionellen Kunstgeschichte zu vermuten, dass es hier um Concetto geht, also den Entwurf, das war, was man früher auch Bozzetto nannte in bestimmter Weise. Also da, wo Künstler zeichnerisch ihre Ideen formulieren, auf deren Grundlage dann ein Werk geschaffen wird. Also Konzeptkunst sind Ideenskizzen. Und auch hier gibt es natürlich das minimale Prinzip, da wo eine Idee verständlich ist, kann sie als solche verständlich gemacht werden, ganz unabhängig von der Frage der Werkgestalt. Also wenn Konzeptkunst die Ideen und Konzepte ins Zentrum stellt, dann heißt das natürlich auch wie bei Duchamp, aber dann doch anders, aber doch wie bei Marcel Duchamp, dass die Eigenhändigkeit des Künstlers kein Kriterium ist. Also für die Valenz, für die Wertigkeit des Werks als Kunstwerk spielt die Eigenhändigkeit des Künstlers keine Rolle. Und tatsächlich hat Solle-Witt das ja auch ernst genommen und eigentlich ganz exzessiv betrieben. Solle-Witt, Zeichnung Strukturale Linien, ein Werk aus den 1970er Jahren. Und Solle-Witt hat auch in einer Zeitschrift für konzeptuelle Kunst, die gab es, 1969 wurde die gegründet, Zeitschrift für konzeptuelle Kunst, also Journal of Conceptual Art, muss man sagen, auf Englisch, aber egal, einen Text geschrieben, Sätze über konzeptuelle Kunst. Und in diesen Sätzen über konzeptuelle Kunst, ich paraphrasiere nur einige der Ideen, man müsste das ganz vorlesen, weil das ganz klar wie eine elementare Partitur geschrieben ist, Sätze über konzeptuelle Kunst, wird ganz klar gesagt, das Kunstwerk wird durch einen Künstler gemacht oder das Kunstwerk wird einen Betrachter gemacht oder das Kunstwerk wird überhaupt nicht gemacht und alles ist gleichwertig. Also das heißt, ob der Künstler ein Kunstwerk realisiert, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Formulierung einer Idee. Und so hat Solle-Witt sehr viele Zeichnungen erstellen lassen, kann man sagen, die einfach aus Angaben bestehen, also Definition von Linien. Und in diesen konzeptuellen Sätzen oder Sätze über konzeptuelle Kunst schreibt er auch, Ideen alleine können Kunstwerke sein. Und das heißt eben, entscheidend ist die Idee oder die Formulierung, das Concetto oder auch das Disegno als Entwerfen, traditionell seit dem 16. Jahrhundert, und nicht die Ausführung. Also, Zeichnen von Linien auf rechteckigen oder quadratischen Feldern. 1968 beginnt Solle-Witt damit und das wird dann variiert. Das können auch Editionen sein, die gedruckt werden. Oft gibt es aber auch Ausstellungen von Solle-Witt, wo er übrigens auch in Farbe, das ich kann Ihnen ja nur ansatzweise hier etwas zeigen, in Farbe etwas realisiert wird. Man findet oft Werke auf Zeit, in Kunsthallen zum Beispiel oder auch Kunstmuseen. Man findet aber auch Werke, die ausgeführt worden sind mit bleibendem Anspruch von Solle-Witt. Das sind ganze Räume, die farbig gestaltet werden. Und Solle-Witt hat das immer so praktiziert, dass er da also keinen Pinsel eigenhändig in die Hand genommen hat. Wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht. Er arbeitet nur mit Beschreibungen. Die Ausführung des Werkes, dann stellt er ein paar, es gibt fast an jedem Ort, wo er ausstellt, eine Kunstakademie und Studenten, die ganz gerne für ein Entgelt diese Kunst, die sehr präzise und minutiös ausgeführt werden muss, ja, das ist also als Partitur ganz sklavisch ausgeführt werden muss, eben realisieren. Und für die Rezeption dessen, was das Werk ist, ist es eigentlich egal, ob jetzt der Künstler das eigenhändig getan hat oder ausführen lässt. Man fragt sich nämlich dann auch immer, ob eine Ausführung jetzt nicht, das ist ja noch eine Skizze, weil es auf Papier ist, aber dieses realisiert als Wandgemälde beispielsweise, fragt man sich ja ständig und das gehört eben dazu, also ist denn dieses Werk jetzt nötig, um mir etwas anschaulich zu machen? Oder kann ich durch Eigensuggestivität aufgrund der Beschreibung das Werk erzeugen? Solle-Witt hat ja auch zahlreiche Kuben, ja, geometrische Kuben montiert, flächig, hoch und so weiter, ineinander gestellt. Also er macht eigentlich auch Urformen anschaulich und beschäftigt sich mit dem Platonismus. Und die Grundstruktur der Arbeit wird dann beispielsweise beschrieben, die Beschreibung passt jetzt nicht auf dieses Bild, aber egal. Ein Quadrat, horizontal und vertikal in vier gleiche Teile geteilt, jedes mit einer verschiedenen Richtung von Linien. Gut, dann kann man das machen. Es gibt eigentlich jede Formulierung einer Idee ergibt fast automatisch eine Realisierung von Kunst. Also es gibt eigentlich einen Automatismus der Beschreibung, deshalb sagt Solle-Witt auch, dass die Idee eine Maschine wird, die Kunst macht. Oder das, was dann als Kunstwerksrealisierung vorhanden ist, ist eigentlich nur eine Verstofflichung eben dieser Idee. Und wenn das stimmt, dann kann man eigentlich, und das ist dann die große Fragestellung, diese Werke auch intramental verstehen. Jetzt merken Sie sofort, bei den Farben funktioniert das schon nicht mehr. Also weil die Farben mental zu erzeugen als Vorstellungsbild ist sehr, sehr schwierig. Das führt natürlich in extrem schwierige philosophische Diskussionen. kann man sich Farben vorstellen. Natürlich hat die konkrete Werkgestalt eine sinnliche Qualität. Man könnte sagen, tatsächlich, sie hat eine Ästhetik. Man sieht die Bauweise und sie hat auch eine Anmutungsebene als Farbe, und die also irreduzibel ist. Aber durch die Beschreibungsdarlegung ist es eben möglich, dass eine Kunst wie algorithmisch oder prozessual organisiert wird und dann einfach entsprechend eben entsteht, gemacht wird, durch das Programm geschrieben wird und realisiert wird. Es wäre natürlich auch ein leichtes, das dann an damals noch nicht verfügbare, also in den 60er Jahren, aber später durchaus verfügbare generative Maschinen, also Computer anzuschließen, die das dann realisieren. Wie Computer-Aided Manufacturing, ja? Also so ähnliches wie der Computer, der dann diese Bilder malt. Das muss auch nicht mehr von menschlicher Hand gemacht sein, das ändert nichts. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie diese Kunst optimal beschrieben wird. Eine Skizze von 1969 für eben einen Entwurf eines Wall-Drawings, eine Art Diagramm. Also Text und Bild rücken hier auch sehr eng zusammen. Ja, die Beschreibung als Text ist auch schon die Beschreibung einer Bildlichkeit. Und das Visuelle, das Bildliche, ist dann immer auch eine Beschreibung eines Textes. Und da stellt die Frage, der wir noch öfter begegnen werden in dem Zusammenhang, nämlich dieses Problem des Platonismus oder der geometrischen Definitionen. Wir kommen darauf zurück bei Donald Judd und dem Würfel. Wie kann man sich diese Figuren vorstellen? Wie kann man die anschaulich machen? Es gibt keine Verstofflichung einer geometrischen Definition, die wirklich die reine Gestalt der Idee zeigen würde. Ja? Ein idealer Kreis ist in der Wirklichkeit nicht verfügbar zu machen. Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nur als geometrische Definition. Und das ist so ein bisschen der Inhalt auch dieser konzeptuellen Ebene der Kunst. Die Idee, die als solche formuliert wird, erzeugt ein Bild, und dieses mentale Bild hat eine Perfektion, zu der dann die realisierten Bilder in einer nicht identischen Analogie stehen. Es ist nicht wirklich identisch. Man merkt eine Differenz, und vielleicht ist der Reiz der Konzeptkunst tatsächlich die, dass man eine Differenz auch spürt. Das ist jetzt ein realisiertes Ensemble, wobei das dann später dazugekommen ist, aber das ist egal. Hier soll Lewitt in diesen Hallen für neue Kunst in Schaffhausen, diese berühmte Sammlung Krecks, die eigentlich der Ort ist. Wer von Ihnen kennt das? Es ist doch erstaunlich, dass es noch Orte gibt, die trotz aller Thematisierung der Kunst nahezu unbekannt sind. Also wenn Sie wirklich wissen wollen, erfahren wollen, erleben wollen, was Minimal Art ist und die konzeptuelle Kunst, die natürlich in das Objekthafte übergeht, dann müssen Sie, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, dann müssen Sie nach Schaffhausen fahren, in die alte Kammgarnfabrik, die eben heißt Hallen für neue Kunst, die aus einer Sammlung hervorgegangen ist, eine berühmte Sammlung Krecks. Das sind irgendwelche anonymen, reichen Menschen, die dort in diese Kunst investiert haben, übrigens schon sehr früh. Und das ist der beste Ort, wo Sie, also einer der besten Orte, mindestens auf dem Kontinent hier in Europa, wo Sie diese Kunst einfach rezipieren können. Und das Interessante ist dabei ja immer dieses Erfüllen der Werkgestalt. Es gibt übrigens auch eine ganze Reihe, es ist nicht nur konzeptuelle oder Minimal Art in dieser Sammlung Krecks. Sie haben wunderbare Installationen von Yannis Kourandis, und Sie haben die einzige von Joseph Beuys eigenhändig realisierte Installation, die erhalten geblieben ist, nämlich dieses legendär berühmte Kapital. Das ist dort installiert von Joseph Beuys eigenhändig. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb das Ganze überhaupt noch existiert. Nur nebenbei gesagt, also wenn die Umsetzung des symbolischen Kapitals in reales Kapital, ein Thema von Joseph Beuys, ist dort insofern gelungen, weil diese Hallen wurden angemietet. Das ist, wie gesagt, eine alte Fabrik. Übrigens für diese Kunst der perfekteste Museumsbau, den man sich vorstellen kann. Das ist ja so, in den 80er Jahren, was als Museum gebaut worden ist, ist immer so etwas anspruchsvoll manieriert. Aber die wirklich guten Räume für die Museen der zeitgenössischen Kunst sind gar nicht als Museen gebaut worden, sondern im 19. Jahrhundert zum Beispiel als etwas ganz anderes, als etwas ganz Großartiges. Man hat diese Räume angemietet auf Zeit, und dann hat Joseph Beuys dieses Kapital dort installiert, zunächst für eine befristete Zeit und dann ist er gestorben wenig später. Und dann hat sich doch rumgesprochen, dass es die einzige Installation ist von Joseph Beuys, die überhaupt eigenhändig, definitiv in allen Einzelheiten realisiert worden ist. Und das hat dazu geführt, dass diese Hallen immer noch existieren und auch weiterhin existieren werden. Übrigens geöffnet hat es eigentlich nur, glaube ich, früher war es mindestens so, zwischen April und Oktober, weil es nicht beheizt ist und auch immer nur nachmittags für wenige Stunden, also selektiv. Offensichtlich muss damit kein Geld verdient werden und es ist kein Kulturevent und es braucht keine Sponsoren und es ist dieser ganze Firlefanz, der eine das ja verleidet, was mit Kunst zu tun hat, fällt dort völlig weg. Und gleichzeitig hat man einen Einblick in eine bestimmte historische Situation. Das kann dann auch ein Problem sein, aber damit will ich Sie nicht langweilen. Ich kenne das seit 20 Jahren, seit es das gibt. Und das Empfinden ist immer sehr stark, aber es verschiebt sich. Langsam rückt für meine Wahrnehmung dieses in einen historischen Kontext. Ich erlebe es nicht mehr als Gegenwart, sondern als etwas, was präsent ist, aber als etwas Vergangenes, aber egal. Sie finden nicht nur Installation von Joseph Beuys, Sie haben großartige Werke von Bruce Nauman, Sie haben Installationen von Richard Long, von Yannis Kounellis und von vor allem haben Sie die unvergleichliche weltweit, jetzt werde ich ganz, also aber das ist so, weltweit unvergleichlichste Sammlung von Bildern von Robert Ryman. Also wenn Sie mal sehen wollen, was man mit was weiß so sein könnte als Material in der Kunst, dann müssen Sie nach Schaffhausen fahren. Also gut, das ist eine Aufnahme dort aus einem der Räume, die es dort gibt. Also da können Sie das wirklich in solchen Zusammenhängen studieren wie kaum sonst wo. Also das heißt, auch dort ist etwas realisiert von Sol Levitt, das nicht eigenhändig gebaut worden ist. Es gibt übrigens mehrere Werke, auch andere Werke. Und das Interessante ist wirklich auch diese philosophische Erfahrung, dass die Verstofflichung in der Welt eine Idee immer nur asymmetrisch wiedergibt oder nicht identisch. Also auch ein perfekt gebauter Kubus. Wenn Sie dann nämlich genau schauen, sehen Sie, aha, da gibt es Fugen, das ist ja nicht einfach auf die Welt geworfen, da gibt es Fugen und da gibt es also auch Absplitterungen und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, das ist so etwas wie ein Gerüst, das ein Bild wiedergibt. Das hat eine eigene Dimension. Sie merken also auch, was Weltlichkeit ist oder das physikalische Prinzip des Lebens oder die Biologie insgesamt. Die Biologie der Stofflichkeit ist durch die Idee eines Werkes nicht zu zähmen. Und die Konzeptkunst träumte natürlich, eine Idee ist dann ewig und ist als solche anschaulich zu machen und unterliegt keinerlei Verzeitlichungen. Aber natürlich gibt es Verzeitlichungen eben als solche. Gut, also das wäre der konzeptuelle Teil, der dann auch eben in solchen Gerüsten von Fragestellungen, Zweidimensionalität, Dreidimensionalität, Denken von elementaren Strukturen, Zusammenhängen. Das ist übrigens auch aus Schaffhausen, wenn auch jetzt nicht vor Ort fotografiert, für den dortigen Ort entworfen worden von Sol Levitt, also für diesen Raum und dann eben von Handwerkern ausgeführt, die das dort betreiben. Auch das Sol Levitt, also man merkt hier, die Minimalität hat sehr viel mit dem Material zu tun und das gilt auch für andere Künstler, zum Beispiel Lawrence Weiner, der ja auch Schriftarbeiten hat in Schaffhausen, der hat auch ein kleines Manifest geschrieben, das lautet folgendermaßen, Lawrence Weiner, erstens, der Künstler kann die Arbeit machen, zweitens, die Arbeit kann von einer anderen Person hergestellt werden, drittens, die Arbeit muss nicht realisiert werden. Jede dieser Möglichkeiten ist gleichwertig und entspricht der Intention des Künstlers. Die Entscheidung über den Zustand liegt beim Empfänger nach der Übernahme. Wenn, um in einem kulturellen Kontext zu existieren, erstens Kunst vom Künstler gemacht werden kann, zweitens Kunst von einer anderen Person hergestellt werden kann, drittens Kunst nicht realisiert werden muss, scheint die Auffassung angemessen, dass alle Möglichkeiten gleichwertig sind und der Beschaffenheit von Kunst entsprechen. Die Entscheidung über den Zustand nach der Übernahme hingegen nicht. Also das ist das Wesentliche. Erstmal, Natürlich ist das sehr theoretisch gedacht, sagen wir, der virtuelle Zustand der Kunst ist schon Kunst, auch da, wo das Kunstwerk gar nicht ausgeführt wird, aber man muss es ja irgendwie formulieren. Und die Effekte dieser Formulierung, ob die jetzt intramental wirken können und wie weit geht das, oder ob sie wirklich als Werk in der Welt wirken, diese Zustände bedingen eine Übernahme. Also da, wo das rezeptiv realisiert wird, dort spielt natürlich diese Unterscheidung sehr wohl eine Rolle, sagt Lawrence Weiner. Ein zweiter Aspekt, der dann oft genannt wird, ist eine sehr gute Beobachtung, die auch dem entspricht, was ich als Zustand beschrieben habe, der Sammlung Krex, also ein Ort für Spezialisten, wenn Sie so wollen. Das Publikum der Conceptual Art hat sich vorwiegend aus Künstlern zusammengesetzt, immer wieder, also oder aus sehr spezialisierten Leuten. Das heißt, es gibt eine gewisse Ernsthaftigkeit der Thematisierung, die man sich so vorstellen kann wie in der Ernsthaftigkeit eines Fachtreffens zum Beispiel von Philosophen. Ich zeige Ihnen einige Arbeiten von Robert Morris aus der damaligen Zeit. Später hat er ja ganz andere Dinge gemacht, also sehr üppig gemalte Bilder wieder. Es geht hier auch überhaupt nicht um Gesamtwürdigungen, das ist ganz klar. Es geht um ganz spezifisch, historisch bestimmte Thematisierungen. Also 1968. Also Robert Morris hat eben solchen Werken gesagt, bevor dann der Ausdruck Minimal Art sich gemeinhin durchgesetzt hat, eben auch ABC Structure oder Primary Structures. Primäre Strukturen ist ein sehr gutes Wort für dieses, also formulierte Situationen. Ein Zylinder im Raum, durchschnitten, Platten, die an einer Wand stehen, schräg gestellte, also Objekte oder auch Platten an einer Wand, sofort wird die räumliche Situation thematisiert. Man darf aber auch an andere Dinge denken, sagen wir, diese geometrische Gestalt, also dieses sehr nahe, dieses eher unsinnliche, oft dann auch an speziellen Orten auch realisiert, ja, aber das spielt jetzt keine Rolle, wer die Sammler waren und die das überhaupt in Auftrag gegeben haben in den späten 60er Jahren. Das waren ganz wenige. Also spezielle Situationen, die sofort das Räumliche erfahrbar machen oder dann mit anderen Materialien. Solche Ursituation von Skulptur, also eine hängende Skulptur, ist das schon ein dreidimensionales Werk im Sinne einer Skulptur oder ist es noch ein Bild? Diese ganzen Zwischenzustände, die Frage nach dem Zustand der Objekte der Kunst war extrem wichtig. Sie kennen auch vergleichbare Werke von anderen, zum Beispiel auch Richard Serra gehört natürlich in den Kontext der Minimal Art. Und Richard Serra hat sich auch einmal sehr prägnant geäußert zu seiner Art der großen Metallskulpturen, die ja oft also gegeneinander gestellte Ausbalancierungen ergeben. Und Richard Serra, der selber ein sehr politisch interessierter Mensch ist, und der sich mit Kunst in der Öffentlichkeit sehr stark auseinandergesetzt hat. Es gibt ja auch eine berühmte Geschichte der Auseinandersetzung, diesen sogenannten Tilted Arc in New York, ein Werk, das in Auftrag gegeben wurde der öffentlichen Hand und dann doch abgeräumt wurde durch Intervention bestimmter Kräfte. Also plötzlich eine große Auseinandersetzung, aber, also im politischen Bereich, aber Richard Serra sagte, das Interessante an, wie er sagt, abstrakter Kunst ist, oder besteht darin, dass sie sich frei hält von der Verpflichtung auf ideologische Prämissen. Zurzeit gibt es einen starken Trend, abstrakte Kunst als sozial irrelevant abzutun. Ich habe nie geglaubt, dass die Kunst eine Rechtfertigung außerhalb ihrer selbst gebraucht. Das ist eigentlich die Überzeugung, die diese Künstler teilen. Ich meine, das war auch das, was man dann kritisiert hat, übrigens in den 1980er Jahren, sowohl von den individuellen Mythologien her, wie den Revokationen des Mythos, der Postmoderne und auch den neuen Wilden. Wenn ich das kurz dazwischen schieben darf, ich will das nicht erläutern, aber es ist relativ klar, das große Jahrzehnt der konzeptuellen Kunst sind die 1970er Jahre. Und danach gibt es, obwohl ich selber nicht an dieses Modell glaube, dass es Gegenschläge gibt in der Kunst. Ja? Also sagen wir klar, zuerst gibt es Pop-Art und dann Konzeptkunst und dann wieder mythologische Kunst und so. Aber es sind schon Absetzungsbewegungen. Und zum Beispiel gibt es eine dezidierte Absetzung von Konzept- und Minimalkunst. Und das sind wirklich die Kunstrichtungen, die auf die Wiederentdeckung kulturell spezifischer Mythologien ausgerichtet sind. Also zum Beispiel Yannis Kounellis und sehr viele Postmoderne oder Anselm Kiefer in Deutschland, ein ganz wichtiger Exponent. Kiefer wollte sich nicht mit der Weltsprache Kunst beschäftigen, nicht mit den Ideen, sondern er wollte etwas verstofflichen, ja, das einen auch wirklich anspringt als physikalische Stofflichkeit in der Realisierung des Bildes, das ja nicht ein flaches Gemälde ist, sondern extrem viele Schichten enthält. Und er beschäftigte sich gleichzeitig mit der deutschen Kultur und deutschen Geschichte. Also nicht mit dem Weltsystem, sondern mit einer Nationalkultur. Ähnlich Francesco Clemente oder Enzo Gucci oder anderen, die sich mit italienischen Aspekten beschäftigten. Und dann eben die ganzen Richtungen, die man Postmoderne nannte. Rehistorisierung, Rekulturalisierung des Kunstbezugs. Das war natürlich gegen die Konzeptkunst gerichtet, die hier ja vorführt, zum Beispiel mit Robert Morris. Da geht es nicht um hermetische Inhalte. Also da geht es nicht um etwas, das nur verstehen kann, wer jetzt einen speziellen Zugang zu diesem stofflichen Symbol hat. Sondern das sind universal thematisierte Situationen, Strukturen und Stofflichkeiten. Das ist eben dieses Weltsprache-Prinzip, das hier betrieben worden ist, wie eben Richard Serra das auch sagte, wenn er seine Platten beschreibt, die also gegeneinander gelehnt dann ein stabiles ergeben, ohne dass da etwas noch verschweißt wäre. Das Befriedigende war, dass sich die Ästhetik des Werks einzig aus der Problemlösung ergab und alles Unwesentliche ausschloss. Alles Unwesentliche ausschloss. Das ist das Entscheidende. Unwesentlich wären aus dieser Sicht alle Partikularismen. Also unwesentlich wäre aus dieser Sicht genau das, was eben die Postmoderne dann verfolgt hat, nämlich den Rückbezug an einen bestimmten Ort, eine bestimmte Geschichte, eine kulturelle Sicht, eine partikulare Identität, einen national- oder regionalmythologischen Hintergrund und so weiter. Ja? Also diese Rückbezüglichkeiten sind dann solche, die behaupten, Kunst ist partikular, Kunst ist mythologisch, Kunst ist angewiesen auf ein spezielles Vorwissen und Kunst wirkt nur affektiv eben durch diese Partikularität und nicht durch das Universalsprachliche. Also wenn es je eine Weltsprache Kunst gegeben hat, dann tatsächlich die Konzeptkunst. Dass das gleichzeitig eine kulturelle Voraussetzung zur Grundlage hat, die überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist klar. Das muss ich hier nicht unbedingt erörtern. Es braucht 500 Jahre Geschichte auch eines Kults des Entwerfens, des Disegno, der Formulierung von schöpferischen Ideen in einem bestimmten Segment der Gesellschaft und so weiter mit Kunstakademieausbildung, dass es einen Beruf gibt oder eine Profession des Künstlers, der das realisiert und der also nicht als Ideologe sich betätigt, sondern der im Kunstsystem arbeitet, sich mit den Problemen des Künstlerischen auseinandersetzt und so weiter. Das sind alles kulturelle Implikationen, die natürlich nicht Weltkulturbestand haben im Sinne des Quantitativen, ja? Dass es das in jeder Gesellschaft gäbe. Aber die Idee war, wer in der mediatisierten Sphäre der Zivilisation, der Weltzivilisation teilhat an den Formulierungen, der versteht diese Kunst. Also das war die Idee. Also man darf es nicht zu naiv erzählen. Es war nicht weniger, dass man denkt, also auch die Aborigines verstehen das, sofern sie es sehen, sofort im Sinne der Konzeptkunst. Wobei das Beispiel ist vielleicht schlecht, weil wahrscheinlich ausgerechnet die Aborigines das genau in dem Sinne verstehen, wie die Konzeptkünstler sich das gedacht haben. Aber viele andere partikulare Stämme, folkloristische Kulturen und so weiter, die das eben so nicht verstehen würden, das ist nicht ein Einwand. Es geht um die Teilhabe, sagen wir, die Kunstsphäre bildet so etwas wie die Infrastruktur der Reisemöglichkeiten weltweit. Das heißt ja auch nicht, dass jeder fliegt, aber das System des um die Welt fliegen Könnens, wer daran teilhat, der muss lernen, wie das beschaffen ist. Und tatsächlich lernt man das sehr schnell und jeder Flughafen ist wieder andere und man ist in einem Weltkunstsystem drin, also Weltreisesystem, und hier wäre es das Weltkunstsystem. So ist es zu verstehen eigentlich. Ja? Aber dann will es eben absehen von kulturellen Konventionen und Hintergründen. Also, das ist eine seltsame Vorstellung, wie man die Weltkunst formulieren kann, ohne eine Utopie positiv zu formulieren, rein als dieser formale Prozess der Erfahrung einer Idee. Karl André, ein weiterer wichtiger Exponent der Minimal Art und des Übergangs von der konzeptuellen zur Minimal Art, selbstverständlich hier eine Arbeit, die stellvertretend ist für viele andere seiner Arbeiten. Man darf auf diesen Metallplatten auch gehen, das ist hier erlaubt. Und eigentlich geht es um ganz einfache Dinge bei ihm, nämlich um die Thematisierung von Volumen, Masse, Schwerkraft oder auch die Frage, ab wann wird etwas dreidimensional? Sind das Bodenplatten? Aha, die stehen ein bisschen vor, einen halben Zentimeter, vielleicht einen Zentimeter. Es gibt eine unmittelbare physische Erfahrung, das ist ganz entscheidend für die Minimal Art. Unmittelbare physische Erfahrung, keine vermittelte symbolische Deutung, obwohl dann eben alle diese symbolischen Verweise stattfinden können. Aber zunächst wird man immer wieder zurückgeführt auf das, was da ist. Das reine physische Dasein der Elemente, die übrigens auch wieder hier als Bild natürlich verzerrend gezeigt werden, weil auch dieser spezifische Klang, der entsteht, wenn man darauf herumgeht, also weil die Platten ja eben sind, der Boden aber nicht so, dass es auch Schläge gibt, das gehört natürlich auch dazu, zu dieser Erfahrung. Also ob das jetzt Metall ist oder ob das Arbeiten sind in Holz, ist egal. Es geht um Elemente, die vorgefertigt sind, die ausgetauscht werden können, die sehr einfach sind und die dreidimensional anwesend sind. Also, André beschäftigt sich als Bildhauer tatsächlich mit dem Ort der Skulptur. Das heißt, dieser Ort ist ja wie eine Art Platz und es gibt eine Art von Skulptur und es gibt Strukturen, die eben ausgewählt werden, wie jetzt zum Beispiel 37 Teile, die ein Werk bilden und die Plattenhöhe ist identisch, sie ist immer quadratisch und es gibt diese reduzierte Dreidimensionalität der Skulptur eben als eine solche Fragestellung. Und Karl André hat auch sich beteiligt an den, das ist auch ein Bild noch aus Schaffhausen, das steht ebenfalls dort, Fragen und Antworten. Er hat sich ebenfalls beteiligt an der Formulierung dieser Gedanken der Kunst, auch wieder in einer sehr typischen Weise, also sehr entspannt. Der Künstler ist zwar ein Spezialist, aber gleichzeitig ist er eben ein Generalist in Bezug auf die Fragestellung. Also Fragen und Antworten. Erstens, und da kriegen Sie wirklich Antworten, vielleicht nicht die, die Sie erwarten, aber auf diese Fragen. Erstens, wer ist ein Künstler? Ja? Also Karl André sagt, A, ein Künstler ist jemand, der sagt, er sei ein Künstler. B. Ein Künstler ist jemand, der ein Diplom von einer Kunstakademie hat. C. Ein Künstler ist jemand, der Kunst macht. D. Ein Künstler ist jemand, der mit Kunst Geld verdient. E. Ein Künstler ist nichts von dem, etwas von dem, alles von dem. Gut. Also. Zweitens, was ist Kunst? A. Kunst ist das, was ein Künstler Kunst nennt. B. Kunst ist das, was ein Kritiker Kunst nennt. C. Kunst ist das, was ein Künstler macht. Was ja nicht dasselbe sein muss wie das, was ein Künstler Kunst nennt. Ja? D. Kunst ist das, was dem Künstler Geld einbringt. E. Kunst ist nichts von dem, etwas von dem, alles von dem. Drittens, was ist Qualität in der Kunst? A. Qualität in der Kunst ist eine Fiktion des Künstlers. B. Qualität in der Kunst ist eine Fiktion des Kritikers. C. Qualität in der Kunst sind die Kosten, Kunst zu machen. D. Qualität in der Kunst ist der Verkaufspreis von Kunst. E. Qualität in der Kunst ist nichts von dem, etwas von dem, alles von dem. Viertens, was für eine Beziehung besteht zwischen Politik und Kunst? A. Kunst ist eine politische Waffe. B. Kunst hat nichts mit Politik zu tun. C. Kunst dient dem Imperialismus. D. Kunst dient der Revolution. E. Die Beziehung zwischen Politik und Kunst ist nichts von dem, etwas von dem, alles von dem. Fünftens, warum mache ich weiter? A. Ich mache weiter, weil Kunst meine Lebensaufgabe ist. B. Ich mache weiter, weil ich mit Kunst mein Geld verdiene. C. Ich mache weiter, weil die Kunst stirbt, wenn ich aufhöre. D. Ich mache weiter, weil die Kunst unverändert weitergeht, wenn ich aufhöre. E. Ich mache weiter wegen nichts von dem, etwas von dem, all dem. Das ist jetzt der ganze Text, ja. Also ich habe nichts ausgelassen. nichts dazugefügt. Und man hat tatsächlich eigentlich die ganze Matrix oder die ganze Spannbreite der möglichen Antworten und die Mischungen. Auch das ist natürlich eine Metaebene. Karl André sagt jetzt nichts, ich kämpfe für die Revolution oder für den Imperialismus oder gegen den Imperialismus, was auch immer, aber es sind mögliche Bezugnahmen aufgrund dieser Werke, die eben in den Äußerungen auch realisiert werden. Es gibt aber zweifellos auch einen spezifischen Umgang mit, sagen wir, dieser ganzen Ästhetik der Serialität, mit den Objekten und dem, was sie inkorporieren, nämlich einen sehr, einen sehr bestimmten Umgang, der am besten zu bezeichnen ist mit dem Namen Donald Judd. Donald Judd ist zweifellos ein moderner Künstler oder ein modernistischer Künstler, der sowohl konzeptuelle Arbeiten wie sehr viel Minimal Art Objekte gemacht hat, übrigens auch sehr viel geschrieben hat, sich mit Architektur beschäftigt hat, Museumsräume umgebaut hat, viele Aufsätze geschrieben hat, sehr früh beginnt als Kunstkritiker. Übrigens ist das etwas ganz Typisches für diese US-amerikanische Konzeption. Viele der Konzeptkünstler sind US-amerikanischer Herkunft, auch der Minimal-Artisten. Und die meisten sind nicht nur sehr gebildet, sondern auch sehr gut ausgebildet. Die meisten haben tatsächlich nicht nur ein Diplom von einer Kunstakademie, sondern ein wissenschaftliches Studium an einer Universität absolviert, oft auch Kunstgeschichte. Und Donald Judd schreibt zum Beispiel lange Jahre als Kunstkritiker, übrigens viele andere auch, die nicht nur jetzt Objektkunst gemacht haben, zum Beispiel auch der Fluxuskünstler Alan Caprow schreibt über sehr vieles in Bezug auf die Thematisierung der Kunst. Und diese ganze Reihe geht weiter bis in die heutigen Tage. Jeff Wall zum Beispiel hat eine Doktorarbeit geschrieben als Kunsthistoriker über Dan Graham an einer kanadischen Universität. Das geht in Nordamerika, als Kontinent betrachtet, geht das. Hier hätte man Schwierigkeiten. Das europäische Verständnis ist ein anderes. Ich typisiere, weil das eine gewisse Rolle spielt, eben für das, was Donald Judd gemacht hat. Hier erwartet man, dass man entweder Kunstwissenschaftler ist oder Künstler. Jetzt beides in Personalunion ist zwar möglich, aber es hat dann eben bestimmte Schwierigkeiten. In den USA gibt es das nicht, weil der Kunstkritiker ist ein Beruf, der Kunsthistoriker ist ein Beruf und der Künstler ist eigentlich auch ein Beruf. Die beschäftigen sich professionell mit dem, was sie tun. Und wenn in der Kunst sich ein Diskurs ergibt, der eben diese Dinge erörtert und daran nehmen Künstler teil, die eben auch eine kunstwissenschaftliche Ausbildung haben, dann ist das kein Problem. Übrigens ist auch einer der wesentlichen Orte einer solchen wissenschaftlichen Grundierung von Kunstprozessen, auch Experimenten, ist das Black Mountain College in den USA gewesen, wo auch übrigens John Cage unterrichtet hat. Also da gibt es einen weiteren Bezug zu dem, was man mit Esalen und Macy-Konferenzen auch schon hat. Geleitet von Josef Albers übrigens, ein Bauhauskünstler, der emigriert ist. Und dort gab es eine extrem hoch etablierte Beschäftigung mit Theorie und Wissenschaften, ja, auch von Seiten der Kunst. Und ausgerechnet dort sind auch die ersten Performances entstanden, also das Abweichen davon. Jetzt, wenn man Texte liest von Donald Judd, ja, die sind sehr trocken, sehr präzise, nicht sehr spektakulär, beschäftigen sich mit der Frage des Bildes, der Skulptur und der Objekte im Übergang dazwischen, beschäftigt sich mit der Architektur. Aber Donald Judd ist auch oft aufgetreten als ein Verächter des schlechten Geschmacks und als ein sehr aggressiv argumentierender Kritiker von Mäzenen und sogenannten Sponsoren und Leuten, die sich angeblich für die Kunst und der Kunst willen interessieren. Und er hat auch eine wüste Attacke geschrieben gegen den Grafen Panza di Biumo, der in Varese ein Haus hat, wo auch Robert Morris Arbeiten installiert hat. Einer der wenigen, die überhaupt diese Kunst dann gefördert haben. Das heißt, Donald Judd ist eigentlich ganz der Dogmatiker. Ja? In seiner eigenen Auffassung ist er zweifellos dogmatisch. Und hat auch gegen den Großausstellungsbetrieb gewettert schließt sich an die Hochkulturdebatte des 18. Jahrhunderts. Also er ist jemand, der Kunst auf der nicht-trivialen Ebene versteht. Also mit Schiller, mit Kant, mit Hegel, aber sicher nicht mit der Pop-Art. Ja? Also ihm geht es um Kunst, um reine Kunstkonzepte, die eben realisiert werden. Und zudem hat er die alle in einem sehr spezifischen Stil realisiert. Er ist eigentlich so eine Synthese zwischen Konzeptkunst und Minimal Art, weil er wenig eigenhändige Werke gemacht hat und das Eigenhändige bei ihm auch kein Kriterium ist. Aber die Konzepte bleiben nicht einfach Ideen, sondern sie werden zu ganz spezifischen Objekten. Das ist auch der Titel eines Aufsatzes von 1965, mit dem eigentlich Donald Judd berühmt geworden ist, bevor er als Künstler wirklich berühmt geworden ist, eben noch so im Übergang des Nachdenkens über das Spezifische des Kunstwerks, das nicht Malerei mehr ist, nicht Bild, sondern eben dreidimensional wird Skulptur. Das ist eine längere Abhandlung als Aufsatz Donald Judds spezifische Objekte von 1965. Übrigens gibt es natürlich diese Texte gesammelt unter Donald Judd, aber es gibt auch ein Referenzwerk, das aber wirklich keins mehr ist, weil es überhaupt nicht mehr erhältlich ist, der Katalog zu Westkunst, der Ausstellung von Anfang der 1980er Jahre. Da sind sehr viele Manifeste abgedruckt in diesem Katalog von Laszlo Klózer herausgegeben, Westkunst. Ich glaube, ich habe es auf der Literaturliste. Gut, und um Ihnen einen Einblick zu verschaffen, auch auf, in diese Seite von Donald Judd, in etwas, das aber erst eigentlich nach seinem Tode 1994 wirklich breiter bekannt geworden ist, ist dieses: Er hat ein Haus gekauft in New York an der Spring Street, Haus 101, eines dieser wenigen wirklich intakten, erhaltenen Iron Buildings in New York, die so typisch waren und in Rudimenten auch geblieben sind. Also das hat er gekauft und eingerichtet als sein Stadthaus. Das ist etwas ganz Seltsames. Es ist eigentlich ein Museum, aber also es ist museal, ohne wirklich ein Museum zu sein. Also mal schauen, was er hier versammelt. Das ist dann die Ausstattung im ersten Stockwerk. Hier nicht sehr gute Dias, die aus früherer Zeit noch stammen. Also Sie sehen auch all diese Möbel. Donald Judd hat auch Möbel entworfen, ja, die in der modernistischen Tradition stehen, ja, also auf denen man sich nicht wohlfühlen kann. Ja. Also das ist ja diese Art modernistisches Wohnen, heißt ja, man nimmt teil an einer kulturellen Manifestation. Da muss man halt die Bequemlichkeit opfern, inklusive der Bandscheiben, die man noch zur Verfügung hat. Aber interessanterweise stehen bei ihm doch Tonnetstühle. Ja, also wollte ich nur darauf hingewiesen haben, das ist eigentlich etwas, was einem erstaunte, als dann nach dem Tode von Donald Judd die Bilder veröffentlicht wurden seines Hauses an der Wand Ad Reinhardt. Das ist derjenige, der gesagt hat, Kunst ist Kunst ist Kunst und alles andere ist alles andere. Also nur so, da haben sie auch einen Satz, um dieses selbstreflexive Weltkunstsystem zu erläutern. Also das ist aus der Sicht eines, wenn ich sage Geschmacksdogmatiker, dann meine ich das mit großem Respekt. Ja? Ich wollte es nur charakterisieren. Es ist eine dogmatische Ästhetik. Man könnte sagen, es ist wirklich inkorporierter Modernismus mit allen hoch elaborierten doktrinären Ansprüchen an Geschmack zum Beispiel. Es gibt eine Geschmacksdebatte, die er losgetreten hat in den 80er Jahren, Donald Judd eben, wo er plädiert für Eliten, für die Kennerschaft und all diese Dinge, die eigentlich ganz konventionell sind, die Kultur der Differenz. Und er hat meiner Meinung nach da eine klare Gegenposition bezogen zu Marcel Duchamp, der ja von der Kultur der Indifferenz spricht. Also auch das ist interessant. Modernismus ist eben kein einheitliches Gebilde. Also das meine ich mit großem Respekt dann bei Donald Judd. Hier, das ist dann das zweite Obergestoß mit Stühlen von Alvar Aalto. Hier haben wir eine Skulptur von Donald Judd selber und dann noch so ein Relikt, ja, aus früherer Zeit. Aber Sie sehen schon auch das Raumgefühl, das man hier mit diesen spezifischen Objekten in Verbindung bringt, die eben nichts illustrieren, sondern etwas sichtbar machen. Jetzt brauchen wir aber, ich weiß nicht, wieso der, gut, der Diaprojektor hier, das ist das Zwischengeschoss, da sieht man Frank Stella mit seinen ja, Bildern, die eben, und hier auch, dann wieder Robert Mangold, im Übrigen die Bilder, die das Bildformat mit der Bildaussage in eine neue Einheit bringen. Und hier haben Sie auch, das sind diese Stühle von Rietveld, diese berühmten Klassiker der Moderne. Das ist wie eine en miniature zusammengezogene Passionsgeschichte, also weil auf diesen Stühlen können Sie nun endgültig nicht sitzen. Es ist also, aber es ist eine kulturelle Manifestation, hier auch in der Einrichtung sehr kärglich, sehr spartanisch. Und dann merken Sie, dass diese, es ist ja nicht so eng, ja? Es gibt dann hier auch andere Werke, eben wirkliche Minimal Art Werke von Chamberlain zum Beispiel und anderen Künstlern, dass es eine neue Qualität gibt, die eben klar macht, was Donald Schutt unter spezifischen Objekten versteht. Statt dass ich Ihnen das jetzt theoretisch entwickle, wollte ich Ihnen das an einem Beispiel entwickeln, wo Sie sehen, diese Objekte und Bilder, die lösen sich auf, eben in einer spezifischen Situation. Es gibt ein zweites Gelände, in dem sich das manifestierte, was Donald Schutt wollte. Das sind jetzt auch schlechte Dias, aber also technisch schlechte Dias, egal. In Texas hat er ein Gelände gekauft, eine ehemalige alte Munitionsfabrik, ein Hangar, Militärgelände, Werkstätten, ein vom Militär nicht mehr benutztes Areal, ein riesiges Areal in Marfa in Texas. Und das hat er gekauft, das heißt genauer gesagt, er hat es kaufen lassen durch eine Stiftung, die sogenannte Chinati Foundation, in die er sehr viel Geld einbezahlt hat. Und diese Stiftung macht das möglich und sucht dann natürlich auch Mäzene. Und diese Mäzene, die wurden dann einmal im Jahr zu einem großen Essen empfangen auf diesem Gelände. Dann mussten sie wieder gehen und den Rest dem Künstler überlassen. Und das ist sicher, wenn Sie... Also das wäre wie ein offenes Museum durch den Künstler selber gestaltet, nicht nur mit eigenen Werken, sondern mit zahlreichen anderen. Übrigens gibt es dort auch ganz großräumige Installationen von Ilya Kabakov, also eigentlich einen postmodernen Künstler. Es erweist sich, dass das nicht jetzt Stilpurismus ist, was Donald Schutt betreibt, sondern Künstler, die ihn interessieren, die er einlädt, dass die dort arbeiten, ist das eines der Freilichtmuseen, eines der Künstlermuseen, die es gibt, eines der profiliertesten vielleicht weltweit. Und die Räume sind natürlich ähnlich großartig wie die in Schaffhausen, aber noch viel großzügiger. Es klingt jetzt so, als ob ich war nie dort. Ja, also nur nebenbei, das kenne ich nicht aus eigener Anschauung. Es soll angeblich, also früher, solange Donald Schutt lebte, war es ja gar nicht möglich, als einfacher Mensch dorthin zu kommen. Wie es heute aussieht, weiß ich nicht, ob jetzt bestimmte Öffnungszeiten und wie sich die Stiftung trägt und wie das weitergeht. Ich weiß dazu nichts, aber es schien mir typisch zu sein, dass der Künstler einen Ort sucht, um hier mit Richard Long eben eine Situation zu thematisieren. In solchen Nebengebäuden gibt es eben auch Installationen von Ilya Kabakov. Aber nun möchte ich Ihnen dieses Minimal Art Problem tatsächlich vorführen. Diese 6 Stahlwürfel von Donald Schutt. Ich verweise hier, das finden Sie auch auf der Literaturliste, die hier ja übrigens nochmal ausliegt. Ich verweise auf dieses eine Buch von Remy Zaugg, ebenfalls ein Konzeptkünstler, Zaugg, Remy Zaugg, ein Konzeptkünstler, der ein Buch geschrieben hat über diese Skulptur. Ein 300-Seiten-Buch vom Stedelijk Museum Amsterdam publiziert im eigenen Verlag, Die List der Unschuld. Von Remy Zaugg. Daraus habe ich diese, ja, es steht hier auf der Literaturliste, also da finden Sie dann auch den Namen nochmal richtig geschrieben, hat sich damit beschäftigt, und zwar jetzt wirklich im Sinne der Minimal Art. Also, das sind 6 kaltgewalzte Stahlwürfel, 100 mal 100 mal 100 Zentimeter, ein Werk von 1970. Dieses Exemplar steht im Museum für Gegenwartskunst in Basel. Früher stand es im Kunstmuseum. Das ist noch die Aufstellung, die im Kunstmuseum war. Die war attraktiver, weil sie eben mit Andy Warhol kontrastierte. Aber egal. Dafür war sie räumlich insofern ungünstig für die Rezeption. Also, wir haben Würfel. 100 mal 100 mal 100, 1 Meter Kantenseite. Eigentlich eine platonische Form. Der Würfel ist ein platonischer Körper. ein reiner platonischer Körper. Und der gebaute Würfel ist natürlich nicht ein platonischer Körper, sondern der gehört zu dieser Welt. Das sehen Sie dann hier an den Kanten, die zu rosten beginnen. Und nun stellen Sie sofort Fragen der Wahrnehmung, wieso diese Anordnung, also das ist festgelegt. Wo die stehen, ist egal. Die sind natürlich auch nicht von Donald Judd eigenhändig gefertigt worden, sondern die sind realisiert worden. Das sind also auch Industrieprodukte oder mit industriellen Technologien erzeugbare Elemente. Jetzt sind es nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern es sind 6 Elemente und auch nicht 7 und so weiter. Das ist schon die erste Frage oder eine der Fragen, wieso eine solche Zahl, wieso so angeordnet, dass man nicht dazwischen hindurchgehen kann. Dann gibt es eine weitere Frage, glaubt man, dass hier auch eine Seite ist am Boden oder ist das hohl? Steht das hohl hier? Das kann man nicht überprüfen, weil man darf ja da nicht rummanipulieren an dieser Angelegenheit. Also eine Serie, wofür steht das? Steht es für den Platonismus, sagt, es wird ein idealer Körper gebaut. Und damit hätte man eine Aussage über die Differenz zwischen der geometrischen Definition eines Objektes und dem Objekt selbst. Das heißt, man hätte eine Genealogie über die Sinnlichkeit in Bezug auf die Vorstellung von Objekten in der Differenz zu dem Lernen der Beschreibung einer Idee. Das heißt, dieses Minimal Art Stück ist selber schon eine Verstofflichung des Konzepts, eigentlich ein Metakonzept. Das klingt vielleicht jetzt etwas sehr abstrakt, aber ich habe da jahrelang immer wieder mit Studenten an diesem Werk gearbeitet, kann man sagen. Und es ist unglaublich, was man durch eine sinnliche Befragung der formgebenden Aspekte rausholen kann, aber eben nur vor Ort. Man muss rumgehen, da war übrigens auch eine Treppe, da kam man rauf und sah dann die von vorn eigentlich als Flächen, auch das ist etwas ganz Wichtiges, man sieht dann Flächen, ja sieht man Flächen, womit hat das zu tun? Also, diese Befragung. Das ist eine Parallel, wenn Sie wollen, eine Parallelinstallation, die aber aus 7 Elementenwürfen besteht, die an der Wand befestigt sind. Jetzt auch wieder ein Blick nach Schaffhausen. Und die Frage ist erstmal im Umgang mit Kunst, was sagt uns das? Was bedeutet das? Worauf referiert das? Wir wissen, die bisherige Kunst hatte immer eine Aussage getroffen über Wirklichkeiten. Jetzt merkt man, die Kunst steht für eine Referenz auf den Wahrnehmungsprozess dieser Kunst selbst. Also eine Referenzialität, die sich auf das Selbst bezieht und die das wie umkehrt, so dass nicht eine Wahrnehmung aus dem Kunstwerk erfolgt, sondern das Kunstwerk bereits eine Wahrnehmungsfragestellung beinhaltet, mit der man dann eben umgeht. Und insofern ist es doch ähnlich in der theoretischen Thematisierung wie diese Dinge von Warhol, der hier auch nichts eigenhändig macht, aber auch nichts anfertigen lässt, der nimmt schon etwas, was bereits existiert. Vielleicht gibt es ja auch diese Würfel, ich glaube es zwar nicht, gibt es diese Würfel auch in Bezug auf irgendwelche Dinge, die realisiert werden, dass man sie einfach bestellen kann, aber Donald Judd hat sie einfach in Auftrag gegeben, ja, in einer Stahlfabrik. Es gibt andere Künstlerinnen, die konzeptuell gearbeitet haben, wie zum Beispiel Charlotte Posenenske, eine extrem interessante Figur, die relativ unbekannt geblieben ist, nicht zuletzt deshalb, die sehr bekannt war in den 1960er Jahren in Deutschland, Charlotte Posenenske. Die hat mit sogenannten Vierkantrohren gearbeitet, so wie Lüftungskörper. Ja? Und sie hat zum Beispiel das Kunstwerk, hat sie nicht signiert, sie hat zwar solche Vierkantrohre hergestellt und herstellen lassen, aber sie hat dann ein Zertifikat unterschrieben, das den Käufer berechtigt, mit diesen Elementen zu tun, was ihm gefällt. Und dieses war eine Thematisierung, dass oft, es gab dann eine Ausstellung in der Großmarkthalle in Frankfurt und einmal hat sie eine Ausstellung, also Aktion gemacht in den Terminals der Lufthansa, ebenfalls in Frankfurt. Da ging es nicht um das Werk, sondern um die Frage, wie eine Belegschaft an einem bestimmten Ort Fragen der Kunst thematisiert, wenn denn Elemente zur Kunst zusammengesetzt werden. Und Charlotte Posenenske fand, das ist nicht mehr Aufgabe des Künstlers, sondern das ist Aufgabe der Nutzer. Also die müssen entscheiden, ob sie das wollen, wie sie es wollen, wo sie es wollen, wie lang sie es wollen. Und dieser ganze Prozess, ja, der Erörterung des Kunstwerkanspruchs, war dann, hatte eine ganz andere Identifikation der Nutzer damit zur Folge, als wenn einfach behauptet wird, diese ineinander gesteckten Vierkantrohre seien ein Kunstwerk. Denn diese Vierkantrohre wurden ja nicht von Charlotte Posenenske erfunden. Sie hat das ganz speziell eben nicht erfinden wollen, sondern hat bestehende Rohre übernommen und daraus einen Prozess gemacht, der anders funktioniert. Und so ähnlich ist es eben bei Donald Judd auch. Und die Referenzproblematik ist eben hier nicht mehr eine Darstellungsproblematik. Die Frage, was stellt diese Kunst dar, führt in die Paradoxien oder in die Fallen des Paradoxen, wie ich das bei der Pop-Art erörtert habe, und auf alle diese Techniken in Bezug auf die Darstellung und die reflexive Dimension. Also alle die Werke, die Reflexionen ihrer selbst sind als Objekte, kann man dann eben nicht mehr auf der Ebene verhandeln, was stellen diese Objekte dar, weil sie komplizierter sind. Und das gilt zum Beispiel auch für diese Ale-Dosen von Jasper Johns oder Bierdosen, die er nachgemacht hat. Das ist ein Unikat, die hat er nachgebaut, auch eigenhändig bemalt. Das ist jetzt nicht Pop-Art auf der ersten Ebene, sondern das sind diese hochkulturellen Verfahren, die Alltäglichkeiten reformulieren und zu Kunst machen, als ein mimetischer Prozess. Die Ale-Dosen aus den 60er Jahren von Jasper Johns, die übrigens hier in Köln beheimatet sind, aufgestellt, und die haben kriegen dann auch einen richtigen Sockel, ja? Einen richtigen gegossenen Sockel, die sind ebenfalls gegossen, wurden handwerklich nachgebaut in der Gussform und wurden auch handwerklich bemalt von Jasper Johns. Also das ist eine Frage der Darstellung, die natürlich damit zu tun hat mit der Frage, was wird überhaupt dargestellt, wenn bestehende Objekte gemalt werden. Hier zeige ich eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, Donald Judd, eines dieser Flaggenbilder. Ja, ist das ein Bild oder eine Flagge? Oder stellt das Bild die Flagge dar oder nicht vielmehr die Frage der Differenzformulierung zwischen dem Bild und seinem Gegenstand, was nicht dasselbe ist. Sie merken, mit der einfachen Frage, ist das eine Flagge, die gezeigt wird, kommen wir nicht zu einer Antwort. Und mit der einfachen Frage, ja, ist es einfach ein Bild von etwas, kommen wir auch nicht so richtig weiter. Ja? Das heißt, es ist ein Reflexionsprozess der Zuschreibung, und der kann sich natürlich dann auf die ganze Kunst erstrecken, wie dann retrospektiv natürlich auf die Kunst, auf die sich Konzeptkunst auch sprachlich bezieht, wie eine Syntax, wie Zeichen- oder Codematerialien, also eines Zeichenrepertoires, nämlich die moderne Kunst, die utopische Kunst. Mondrian als Sozialutopist mit seiner Universalsprachlichkeit in der Kunst geht natürlich ein in diese Problemstellung, was ist ein Bild, wenn man nicht die Funktion der Kunst über die Sozialutopie definiert. Was Mondrian noch getan hat, und er war der Meinung, wir werden uns damit noch beschäftigen, er war der Meinung, diese Kunst wird verschwinden als Gemälde, wenn die Kunst als Lebenskraft ins Leben einwirkt. Dann wird die Kunst als Kunst verschwunden sein. Also, aber diese Kunst, die als Kunst verschwindet oder verschwunden sein wird, im Grunde ist das eine Kunst, die sich selber in der Weise überschreitet bei Mondrian, dass sie in Futurum Exactum spielt. Es ist eine Kunst, die nur ist, weil sie irgendwann gewesen sein wird und nicht mehr existieren wird. Und zwar nicht aus, weil sie zerfällt, sondern weil sie nicht mehr gebraucht wird, weil sie nicht mehr gesehen wird, weil sie nicht wahrgenommen wird. Minimal Art ist das Gegenteil davon. Das ist das Hier und Jetzt als Aktualität, die Aktualgenese der Wahrnehmung der Objekte des Kunstwerks. Und das ist extrem differenziert, selbst mit einfachsten Formen, und stellt dieselben Fragen, aber ohne, dass sie auf die Utopie und auf die Zukunft orientiert. Übrigens ist das ja natürlich nur der klassische Mondrian. Wenn Sie in Düsseldorf, hängt ja eines der großartigsten Bilder von Mondrian, nämlich New York City, genannt von 1944. Und dort finden Sie diese Strukturen, die er gemalt hat, finden Sie in diesem Bild. Das ist wirklich großartig. Also man beginnt zu atmen und sagt, ach, Mondrian ist doch weggekommen von seiner Dogmatik. Klebebänder, die mit Reißnägeln aufgehängt sind. So wie Arte Povera sieht das aus. Ja? Ein dreidimensionales Bild, nicht mehr gemalt, sondern nur so Gitterstrukturen, so hingeklebt, wie in einem Versuch, aber als endgültiges Bild. Das wäre Art. Ja? als das, was der frühere Mondrian gemacht hat. Ich sage wäre eher, weil Minimal Art es damals, 1940er Jahre, noch nicht gegeben hat. Also diese Befragung, wofür steht das Bild? Bei Mondrian ist es natürlich hier nicht ein, ich sage, das Bild stellt nicht einen Ausschnitt aus einer modernen Architektur dar oder so etwas, sondern es ist parallel zu einer kompliziert formulierten Philosophie, macht es eine Philosophie anschaulich. Ja? Aber diese Philosophie wird selber nicht dargestellt, sondern das ist ein kompliziertes philosophisches Gebilde, das Sie rezipieren müssen, dann können Sie es mit der Kunst in Verbindung bringen. Also die Scherzfrage, die ja auch immer für einen Karlauer gut ist, haha, wieso gibt es da keine Diagonalen und hatte Mondrian Angst vor allem, was nicht ein rechter Winkel war und der holländische Calvinismus, der hier wieder mal als Sinneszähmung durchschlägt, nicht wahr, weil er nicht sinnlich ist in dem Bild. Das sind ja nur Erscheinungsformen eines Konzeptes. Tatsächlich war er der Meinung, man sollte nur 90 Grad Winkel malen. Und man weiß auch den Streit mit Theo van Duisburg und vor allem van Tongerlo, weil nicht rechte Winkel verwendet wurden. Da denkt man, also sind diese Utopisten eigentlich noch bei Trost, ja, die schon in Subclans zerfallen, nur wenn ein nicht rechteckiger Winkel gemalt wird und so. Also bei Mondrian hat es eine ganz klare Begründung, wieso das eigentlich überflüssig ist. Und wieso es nicht dogmatisch gemeint ist, sondern wie die Kunst ihr Ende antizipiert. Aber es bleibt die Fragestellung, die Kunst ist nicht Minimal Art, obwohl sie so aussieht bei Mondrian, weil sie komplex vermittelt ist durch ein Gedankengebäude. Aber diese Fragestellung läuft mit und natürlich auch diese Meta-Fragestellung, dass das Bild kein Bild ist von einem Gegenstand, der als Gegenstand präsent wäre, sondern man landet immer bei der bildlichen Behauptung. Also dieses ist nicht eine Pfeife, sondern das Bild einer Pfeife. Gut, kehren wir zu Donald Schad zurück. Jetzt eine Skizze von Remy Zaugg. 6 Würfel, so gezeigt. So kann man sie sehen, wenn man sie richtig sieht. Ein Anordnungsdiagramm. Also ob jetzt von vorn oder von oben gesehen, ist jetzt erstmal egal. Das ist ein Anordnungsdiagramm. Das sind eigentlich 6 Flächen. Und wenn man sagt, man sieht zum Beispiel das mittlere, ja, so, man richtet seinen Blick so, dass man einen der mittleren Kuben, da gibt es ja 2, von vorne sieht, dann sieht man trotzdem schon die Kanten des dreidimensionalen der anderen Würfel. Also das Verhältnis von Zweidimensionalität und Dreidimensionalität ist extrem wichtig. Dann kann man natürlich fragen, ja, wie ist es denn mit der Anordnung im Raum durch die Wirkung, also ein unendlich großer Saal, so und so groß, wie verändert sich das, wenn es je nach Raumgröße aufgestellt wird, ist natürlich ein konstitutives Prinzip dieser Wahrnehmungswirkung der Elemente. Also wie verhält sich das Element zum Ganzen, seiner selbst, könnte man sagen, und wie kann man sich das imaginieren, wenn man sagt, das ist ja eigentlich nur eine Auswahl aus Elementen, die auch anders angeordnet werden könnten. Also man sagt, ursprünglich stand das so und alles, was jetzt weiß ist, ist weggeräumt und man lässt eben nur noch dieses. Man könnte es aber auch anders anordnen und das stellt dann die Frage nach der Zahl. Jetzt klar, 1 ist keine Serie, 2 ist ein Diptychon, das ist historisch belegt. Die 3 ist durch die christliche Kultur annektiert. 4 ist eine Doppelsymmetrie, das wiederholt das Problem des Diktikons. Also müssen es mindestens 5 Elemente sein. 5 Elemente haben aber eine ganz andere Aussage als 6, denn bei 5 Elementen gibt es eine Mitte. Und das Erste, was nicht als Synthese, nicht als Diptychon, nicht als Gott, Vater, Heiliger Geist, nicht als Doppeldiptychon und nicht als Zentralsymmetrie möglich ist, sind 6. Das ist eine Antwort auf die Frage, wieso 6 Elemente, wieso sind es nicht 7? 7 ist ganz katastrophal, das ist Christentum hoch 2, ja? Das ist 3 und 4 Himmel und die Welt, das geht auch nicht. Und bei 8 wird es dann eine unüberschaubare Serie. Also es gibt eine ganz klare Antwort, es müssen 6 Elemente sein, wenn es auf Wahrnehmungsanordnung bezogen ist. Remy Zaugg schreibt sehr viel darüber, ich habe jetzt nur eine Konsequenz geschildert. Also, dieses Vorstellen, in welchen Achsen sich diese Anordnung ergibt, das gehört alles zum, das ist nicht Spekulation, das hat nichts mit der Deutung im Sinne einer Bedeutungserörterung zu tun, sondern es ist einfach die Wahrnehmung der Anordnung dieser Elemente und die ist ja eben auch vorgeschrieben. Ja? also freistellend mit größeren Abständen und so weiter, in welcher Richtung man sich das anschaut. Jedes Mal ergibt sich immer die Frage des Einzelnen, des Ganzen, der Serialität, der Wiederholung. Wenn Sie das über Jahre besucht haben, was man ja nur beruflich machen kann, wie ich das getan habe, dann stellen Sie mit der Zeit natürlich auch Spuren fest, also Rost. Ja, wenn man das über 10 Jahre, was ich gemacht habe, über 10 Jahre immer wieder sehr intensiv diese Skulptur betrachtet habe, stellen Sie fest, nach 10 Jahren gibt es mehr Rost als vor 10 Jahren. Das heißt, diese ganz reinen, seriellen, wie es ist ja nicht aus Titan gemacht, es ist aus Stahl gemacht. Und zwar nicht aus perfekt rostfreiem Stahl, weil es das eigentlich nicht gibt. Und dann sehen Sie die Fugen, ja, wo das gemacht ist, sehen Sie plötzlich, es ist dann wie bei der Verwitterung von Mondrian-Gemälden, ja. Das ist unabsichtlich, nicht so wie das Bild, was ich schilderte, sondern diese perfekten Bilder Mondrians altern, dann kriegen sie Krakelüren und so, plötzlich kriegt das eine stoffliche Sensualität, die das eigentlich nicht haben soll. Hier ist das aber durchaus möglich, weil es zum Thema gehört, das ist eben das So-Sein der Elemente. Wenn sie so wollen, werden die dann durch die Verwitterung individuell und sind als individuelle Gestalten zugleich Teil einer Serialisierung. Und darum geht es. Und die Ansicht, die man dann in der Abfolge dieser Elemente eben haben kann, wenn man sie entsprechend betrachtet. Und ähnlich ist natürlich auch mit der Anordnung der Zwischenräume. Ich glaube, hier sind es 25 Zentimeter, sind festgelegt, also so, dass es auch, ich glaube, das ist dieses hier. Aber Sie sehen, auch das wird dann natürlich etwas anderes, je nach Abstand, den man findet. Das ist eine andere Arbeit von Donald Judd, galvanische Eisen vertikal an der Wand, also 8 Stahlquader oder eben auch Variationen jetzt in anderer Weise dieser Angelegenheit. Dann kommt noch etwas dazu, nämlich die Frage der Referenz. Da kann man das vergleichen zum Beispiel mit auch einem technischen Werk, dem Denkmal für die 3 Internationalen von Wladimir Tatlin von 1919, nicht gebaut, gibt es nur als Modell. Auch eine elementare Anordnung, die aber durch die Spiralform in einer bestimmten Symbolik steht. Aber eine Symbolik ist genau schon Minimal Art, nämlich, dass die Konstruktionsprinzipien des Gebäudes am Gebäude in den Elementen selber wahrgenommen werden können, muss. Das heißt Konstruktivismus, konstruktivistische Kunstwerke sind diejenigen Kunstwerke, die aus nichts anderem bestehen als aus den Elementen, die sie auch zeigen und die ihre Synthese bilden. Und das übernimmt die Minimal Art und radikalisiert sie eben in Bezug auf diese Wahrnehmungsfragen, die dann eben elementar werden, ohne die Sozialutopie. Bei Tatlin war das dann eben ein Manifest der kommunistischen Befreiung der Menschen von Unterdrückung und so weiter. Dann hat es eine Referenz wie ein klassisches Denkmal. Damit kann man es vergleichen. Ein anderer Aspekt kommt dazu. Man kann es natürlich auch bezüglich der Licht- und Schattenthematisierung vergleichen, was ich hier auch nur erwähnen will. Das wirkt sehr gut im Original, weil das Licht ja anders ist. Und dann ist jedes Mal bei verschiedener Belichtung, also auch von Tageslichtresten, die von außen kommen, sieht das Ganze anders aus. Also Licht und Schatten in Bezug bis hin zurück zu Konrad Witts Gemälde im 15. Jahrhundert, wenn eine Figur im Raum steht und einen Schatten wirft, das war übrigens im selben Museum zu sehen, darauf bezieht sich Remy Zaug auch. Also wenn man sich diese Thematik angeeignet hat bei Donald Judd und man geht zurück eine Etage oder zwei, früher als es noch im Kunstmuseum stand und nicht im Museum für Gegenwartskunst, das sind halt so Trennungen, die ungut sind. Das hat man in Köln ja auch wiederholt, ja. Ich finde das fatal, nur nebenbei gesagt, weil genau diese Korrespondenzmöglichkeiten fehlen. Wenn Sie das 19. und 20. Jahrhundert isolieren oder wenn Sie meinetwegen die unmittelbare zeitgenössische Kunst wirklich aus dem historischen Bestand rausnehmen, dann kappen Sie die Kunstgeschichte und auch die Wahrnehmungsgeschichte, weil sich gerade zum Beispiel Konzeptkunst, also das, was man dann ins Museum für Gegenwartskunst verbannt, weil sie das dann wegnehmen von den Möglichkeiten der formalen Thematisierung, die ihnen wieder begegnet, wenn sie die alte Kunst betrachten, wenn sie einmal das Problem des Volumens, also das, was Donald Judd übrigens auch mit Referenz auf historische Kunst, mindestens bis Cézanne, beschreibt als spezifisches Objekt. Das spezifische Objekt in seinem konkreten So- und Dasein in einem spezifischen Raum. wenn Sie das wahrgenommen haben und diese Thematik von Licht und Volumen, ja, Schatten als Modellierung der Dreidimensionalität am spezifischen Objekt erfahren haben und Sie gehen ins Barock zurück oder zu Konrad Witz, wo diese Schattenarbeit in der Kunst überhaupt beginnt, in gewisser Weise oder in dieser Generation beginnt, thematisch zu werden, dann haben Sie einen ganz anderen Zusammenhang. Sie verstehen dann auch plötzlich, wieso diese elementare Wahrnehmung wirklich so etwas zum Gegenstand hat wie die Weltsprache Kunst und nicht nur einen modernen Stil. Ja? Also nicht nur das Serielle, nicht nur das industriell Gefertigte, nicht nur das Technische und so weiter, sondern es sind metakünstlerische Thematisierungen der Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Also deshalb, das spricht gegen die Trennung der Gegenwartskunst oder modernen Kunst von der historischen Kunst. Und ich habe nicht verstanden, dass man in Köln diesen Blödsinn wiederholt. Ja? Was immer man machen muss, und es ist ja klar, dass die Räumlichkeiten immer zu klein sind, ja, dann sagt man halt, gut, dann macht man das halt anders, dann gruppiert man das anders, so dass man im Wallraf-Richartz-Museum, aber dann würde es natürlich nicht Wallraf-Richartz-Museum heißen, weil das eben in einer bestimmten Sammlungsgeschichte verbunden ist, das ist auch in Ordnung. Man hat dann eine kulturgeschichtliche, eine sammlungsgeschichtliche Ordnung in den Museen inkorporiert, aber nicht das, was Minimal Art wollte, die Wahrnehmungsbegegnung zwischen Kunstwerken über die Jahrhunderte hinweg. Das hat man in der Einheit eben nicht mehr als Möglichkeit. Gut, also auch darum geht's, und es geht dann auch um die Betrachtungsmöglichkeiten der Vielgestaltigkeit des Sehens und des Blicks. Und das kann man auch mit einer klassischen Skulpturengruppe in Verbindung bringen oder was übrigens Remy Zaug in dem Buch auch tut. Ich habe das auch von dort, wohl es nahe liegt. Rodin, Auguste Rodin, die Bürger von Calais. Wenn sie um diese Stahlkuben herumgegangen sind und merken, dass sie überhaupt nie einen Blick haben, der das Ganze ihnen ermöglicht, sondern sie brauchen viele Standorte, viele Blicke. Es gibt auch interne Synthetisierung dieser Wahrnehmung, dann merken Sie, aha, da wird auch etwas thematisiert, was in einer Skulpturengruppe wie dieser eigentlich auch der Fall war. Schon in den 1880er Jahren hat Rodin dieses Geschehen Calais, die sechs Bürger der Stadt müssen den Stadtschlüssel wie Sklaven gekleidet, aneinander gekettet, dem englischen Eroberer übergeben, ja, die Kapitulation von Calais, und die sechs stellen sich dann also zur Verfügung, ja, und zwar nicht, die schicken jetzt nicht die Diener, sondern selber, also die Potentaten der Stadt müssen das selber tun. Das ist so ein Denkmalsgegenstand, ja, historische Erinnerung an ein wichtiges Geschehen. Rodin macht jetzt nicht eine allegorische Skulptur draus, sondern eine partizipative Skulptur. Das hat auch damit zu tun, dass der Sockel nur so hoch ist. Das heißt, sie sind eigentlich auf gleicher Höhe mit den Figuren und sie sind sofort beteiligt, auch an den Affekten, ja, die er hier gemalt hat, diese ganzen Gesten der Verzweiflung, der Zustimmung zur Fatalität, zur Resignation, zu einem vielleicht kämpferischen Optimismus, zur Adelung durch das sich Opfern für die Gemeinschaft und so weiter. Alle diese psychischen Zustände, die in diesem Moment der Versammlung der sechs wichtigsten Bürgerrepräsentanten der Stadt Calais im 14. Jahrhundert haben, um dem englischen Eroberer den Schlüssel und die Geschicke der Stadt zu übergeben, das macht Rodin in einer direkten Beteiligung. Und so löst er die allegorische Skulptur auf zugunsten einer psychologischen Impressivität in einer Rhetorik der Affekte. Es ist Affektübertragung und das funktioniert auch. Selbst wenn Sie nicht wissen, um welches Geschehen es sich historisch handelt, sind Sie beteiligt. Ja? Und Sie korrespondieren damit. Und Sie müssen um das Ganze herumgehen, das steht auch frei. Und der ursprüngliche Aufstellungsort war ja in Calais, der Marktplatz oder der Hauptplatz, der Rathausplatz in der Mitte, so dass immer unter den Bewegungen der Lebenden diese Erinnerung als eine aktuelle präsent bleibt und eben nicht als eine Denkmalserinnerung. Hätte Rodin einfach eine Allegorie der historischen Erinnerung daran gemacht, dann wäre das eines dieser Denkmäler gewesen, von denen Robert Musil ja schon schrieb, die Funktion der Denkmäler ist, nicht betrachtet zu werden. Ja, die brauchen irgendwo einen Platz und dann sind sie für sich und schlafen. Rodin wollte eine aktuelle, er wollte eigentlich Minimal Art, wenn Sie so wollen, damals, ohne dass er das so formuliert hätte, er wollte eine je jederzeit aktuelle Entstehung dieser Aussage als einer rhetorischen Beteiligung an den Affekten, an den Gefühlen, an diesen großen Gefühlen dieses historischen Geschehens. Das wollte er, je gesetzte Gegenwärtigkeit und nicht historische Erinnerung. Er wollte nicht historische Erinnerung. Und das ist durchaus vergleichbar. Also auch dieses wird durch diese Objektserie von Donald Judd, Minimal Art spezifisch, zurückgetragen, möglicherweise reaktualisiert in dieser historischen Erinnerung. Und so geht man dann um diese Figuren herum und sieht, wie sie, also welcher Seite man sich beteiligt. Man hat auch keinen einheitlichen Blick. Je nachdem, wo man steht, sieht man wieder andere Dinge. Rodin hat es übrigens so gemacht, nur nebenbei für die Technik. Er hatte natürlich eine bestimmte Vorstellung, wie das sein muss. Und dann hat er Menschen genommen, Modelle, denen er da sagt, stellt euch mal so und so hin. Und dann hat er fotografiert. Und dann hat er die Fotografien vergrößert und dann hat er angefangen, auf diesen Fotografien zu zeichnen. Ja? Die besser die Haltung hatte, die er wollte. Und dann hat er wieder Leute kommen lassen, hat es nochmal fotografiert. Und als klar war, wie das auszusehen hat, dann hat er angefangen, aus den Zeichnungen auch Gussformen zu erstellen für das endgültig. Also auch das ist interessant. Ja? Technische Medien werden mit einbezogen. Und die Fotografie ist ja auch so eine solche Momentkunst. Aber er zeichnet auf den Fotografien. Also das ist diese Gruppe Bürger von Calais als eine Skulpturengruppe, die viele Ansichten ermöglicht und erfordert. Also auch schon ein Moment der Dezentrierung, wenn Sie so wollen. Damit Sie das Ganze haben, müssen Sie sukzessive diese Zustände abschreiten, betrachten. Sie haben dann verschiedene Wirkungen. Die Figuren sind auch verschieden. Also der hier Verzweifelte mit den Händen über dem Kopf hat natürlich eine ganz andere Gefühlsrhetorik, die er inkorporiert. Und weil die Auftraggeber das zurückgewiesen haben in Calais, da gab es ja auch einen Rechtsstreit, das hat ihnen nicht gepasst, ist Folgendes dann passiert. Man hat aus dieser aktualgenetischen Figurengruppe ein Denkmal gemacht. Die Stadtväter haben das so angeordnet, sie haben es vom Rathausplatz von der Mitte weg verschoben, irgendwo an einen Rand und haben einen anständigen Sockel drunter gebaut und seither ist es ein Denkmal und niemand betrachtet es natürlich. Es hat seinen Ort im Museum. Rodin hat dann 7 Exemplare gemacht, die er in 7-mal verkauft hat, als Kunstwerk und nicht als Denkmal. Also das ursprüngliche Denkmal war nicht intendiert. Gut, noch einige weitere Dinge, die ich aber jetzt ganz kurz machen möchte. Richard Serra, von ihm war schon die Rede, hier nochmal Donald Judd. Hier also Richard Serra mit diesen Stahlplatten, unmittelbare Wahrnehmung ebenfalls dessen, was es ist, Minimalsprachlichkeit der Objekte. Und an dem Punkt, wo das dann gereinigt wird, sage ich, wo es serialisiert wird und mit rein technischen Mitteln gearbeitet wird, zum Beispiel bei Dan Flavin. Dort kann man sagen, wird jetzt das Minimale mit dem Konzeptuellen verbunden, so eben auch bei Robert Ryman. Das ist ebenfalls aus Schaffhausen Dan Flavin. Also Robert Ryman, nur ganz kurz, der hat irgendwann dann nur noch weiß gemalt, aber es ging auch nicht um die weißen Bilder, es ging gar nicht um die weiße Farbe, sondern um die Texturenoberfläche. Er hat mit verschiedenen Bildträgern gearbeitet, mit verschiedenen Auftragemöglichkeiten und es gibt oft dann auch bei ihm eben die Mitthematisierung der Aufhängung. Also damit wird eigentlich das auch schon zu einem spezifischen Objekt. Das ist jetzt auch nicht sehr günstig fotografiert als Dia, aber das ist die Aufhängung des Bildes und das bestimmt natürlich die Bildaussage in extremer Weise mit. Ja? Also diese ganzen Variationen, weiß als durchsichtiges, weiß als in Flächen geordnete Struktur, weiß auf Leinwand, die zum Teil durchscheint oder kompakt gemalt auf Hartfaserplatten, in unterschiedlichster Weise an die Wand gebracht. Dieses an die Wand bringen macht diese Kunst zu einer Befragung des Ortes, also zu etwas Dreidimensionalem. Aber das ist, wie gesagt, noch Werkgestalt. Also das Wirkliche, sagen wir, Universalsprachliche sieht die Konzeptkunst, und jetzt kehre ich zur Konzeptkunst zurück. Robert Ryman hat zwar ein Konzept und eine Idee, aber seine Werke sind Minimal Art spezifisch, wahrnehmungsbezogen.
Und das Interessante ist, aus dieser Wahrnehmungsbefragung entsteht die konzeptuelle Dimension. Jetzt, der ganze Diskurs der konzeptuellen Kunst dreht sich eben um diese Frage der universal bedeutsamen Aussagen jenseits des Individuellen, des Singulären, des Regionalen, des Nationalen, des Historischen und so weiter. Und da gibt es einen Künstler, Daniel Buren, der mittlerweile ja zu einem Staatsdesigner geworden ist in Frankreich und so seine Skulpturen mittlerweile am öffnen, zum Beispiel im Palais Royal, diese Stelen, ja. Das ist, was Daniel Buren heute macht, aber früher war das ganz anders eigentlich gedacht. Er arbeitet mit diesen Streifen. Diese Streifen sind immer gleich, aber er macht Ausstellungen, die als solche gar nicht mehr wahrnehmbar sind, sondern die nur noch im interpretativen Zusammenhang ihrer Verdeutlichung wahrgenommen werden können. Also zum Beispiel verschiedene solcher Lamellen, die sind ja auch industriell gefertigt, an verschiedenen Orten. Ja? Also als Lamellenstore in Cannes, als Hinterhofbemalung in Rennes, als Galerieausstellung von zwei gemalten Werken in Paris, als noch an einem anderen Ort, alles gleichzeitig. Und dieses Ganze gibt die Ausstellung. Und wenn Sie diese Streifen von Daniel Buren mal gesehen haben, dann sehen Sie in diesen Streifen immer danach die Vermutung, es könnte sich wieder um eine Ausstellung handeln von Daniel Buren, obwohl es sich vielleicht doch nur um eine Store handelt als Sonnenschutz. Also zum Beispiel, ich lese vor, was Jean-François Lyotard dazu mal formuliert hat als Beschreibung. 8 Welter Zeltdächer aus blau und weiß gestreiftem Leinen. Jedes von ihnen 2,50 auf 5 Meter sind horizontal unter dem Glasdach über 3 unmittelbar nebeneinander liegenden Räumen des Palais des Beaux-Arts in Brüssel ausgespannt. Die Vela von Buren, die zusammen mit Werken anderer Künstler für eine Kollektivausstellung 1974 angekündigt sind, behalten ohne Veränderung bis Juni 1975 ihren Platz, mit Ausnahme von 2 Zeitabschnitten von jeweils einem Monat Dauer, während deren sie weggenommen werden. Vom Juli 75 bis Juni 77 spielt sich eine zweite, die sogenannte Entwicklungsphase ab, während derer die Vela gewisse Veränderungen in Bezug auf Komposition und Standort erfahren. Schließlich findet am 6. September 77 in der Anfangsposition, jedoch ohne den Kontext anderer Künstler und nur für 2 Stunden, ihre Wiederausstellung statt. Alles in allem ein Experimentieren von 44 Monaten. Also das ist nur, um Ihnen eine Beschreibung zu geben. Es gibt zahlreiche andere Beschreibungen. Das Werk als solches ist gar nicht mehr als Werk rezipierbar. Es generiert Fragestellungen, zum Beispiel über die Wirkung von Kunst. Und Jean-François Lyotard hat einen sehr interessanten Text geschrieben über Buren und die generelle Entwicklung der Konzeptkunst, dass es eben viele Arten gibt, etwas zu lesen, dass die Kunst eine Syntax entwickelt und dass sie eine Art Metasprache darstellt, weil sie die Pragmatik darstellt der Zeichen. Das heißt, da, wo die Zeichen verwendet werden, nämlich in der Rezeption an einem Ort in einer bestimmten Wirkung, das wird jetzt thematisiert und ausgestellt. Und er parallelisiert das zu Recht mit dem späten Wittgenstein der philosophischen Untersuchungen, schreibt dann, also er zitiert Wittgenstein, wie viele Arten von Sätzen gibt es? Etwa Behauptung, Frage und Befehl. Es gibt unzählige solcher Arten, unzählige verschiedene Arten der Verwendung all dessen, was wir Zeichen, Worte, Sätze nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein vor allem mal Gegebenes, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, die wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Ein ungefähres Bild davon können uns die Wandlungen der Mathematik geben. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchung, Paragraph 23. Lyotard fügt an, man kann in der Kunst jetzt solche Sprachspiele erfinden, zum Beispiel eine Malerei, die befiehlt, eine Malerei, die erzählt, die definiert, die befragt und antwortet, die sich selbst ihre eigene Verzierung ist, die sich selbst ihre Malerei ist, eine Malerei, die sich selbst zitiert und so weiter. Das ist alles die konzeptuelle Ebene der Kunst, die Befragung der Effekte und der Wirkung, also eigentlich eine Kunst zweiten Grades, die sich mit dem bisher Verborgenen, nämlich den Bedingungen ihrer Ausstellbarkeit beschäftigt. Da geht es nicht um die minimale Wahrnehmung, sondern da geht es tatsächlich um das Konzept und die Erörterung des Konzeptes. Ganz ähnlich, wenn Nile Toroni, ein anderer Künstler, der Konzeptart, hier ein Beispiel 1993, eben mit seinen Pinselabdrücken operiert, die an verschiedensten Orten zu verschiedensten Zeiten als Bild im Museum, aber auch als Wandgemälde oder als Aktion auf Zeit ausgestellt sind. Und es ist immer gleich beschrieben. Ja, es gibt immer denselben Pinsel mit derselben, immer der Pinsel Nummer 50, flacher Pinsel, 50 mm breit. Da werden also Farbtupfen aufgetragen, immer im selben Abstand. Das ist klar eine Befragung, künstlerisches Werk, künstlerischer Prozess, eine Art Heuristik. Und diese Heuristik ermöglicht zwar ein Objekt, aber das Objekt selber wird jetzt nicht mehr angeschaut, wie ein Bild, das etwas erzählt. Rubens, Tizian, Rembrandt, was auch immer. Oder das etwas darstellt oder das ein Verfahren darstellt, wie es bei Cézanne beginnt, Farbarchitektur. Ja, in gewisser Weise radikalisiert es dann Cézanne, aber ohne diese ganze naturphilosophische Dramatik, bis eben vom Bildermachen das serielle Verfahren bleibt, solche Tupfer anzubringen. Was passiert jetzt mit dem Betrachter? Er imaginiert und er ist beteiligt. Und da haben Sie im Grunde das, was Konzeptkunst heißt. Also wenn Sie jetzt bei Toroni eine solche Wand anschauen, wenn Sie als Minimal Art das betrachten, dann wird es sehr schnell langweilig, weil das gibt natürlich nicht das her, wie es Donald Judds Serien wirklich thematisieren. Man denkt, aha, das ist ein Konzept und das Konzept ist dann spannend ohne Betrachtung des Werks. Und dann geht es Ihnen irgendwann so, wie das also Josef Kossuth mal formuliert hat in einem Werk, nämlich "This object, sentence and work completes itself while what is read." Also diese Formulierung, Sie lesen diese Neon-Inschrift, das hat natürlich auch eine bestimmte Ästhetik als Werk, ja, Neon, aber es ist jetzt ein Sprachspiel, das aus einem Satz besteht und er verschiebt das ein bisschen, weil er nicht schreibt completes itself while this is read, what is read, aber er meint natürlich genau dieses. Sie lesen diesen Satz und sagen, aha, der darin formulierte Gedanke vervollkommnet sich beim Lesen und Repräsentieren des Satzes. Und da merken Sie sofort, das ist jetzt ein Eingriff in Ihr Gehirn. Dieser Satz geht sofort in Ihr Gehirn und findet eigentlich nur dort statt. Also, was immer das Objekt ist oder der Satz, das Objekt als Satz, das ist ja interessant, ist Object, Sentence and Work. Also das Objekt, der Satz und das Werk vollenden sich während des Lesens. Eben desselben, müsste man auf Deutsch vielleicht dazufügen. Und damit, das ist ein Werk von 1981, und damit ist dieses eigentlich auf den Punkt gebracht. Sagen wir, konzeptuelle Kunst, Kunst, die im Kopf stattfinden soll, die also eine Montage ist im Kopf des Betrachters und sonst nicht stattfindet, möglichst nahe an einer Idee. Jeder kann sich eine Idee umgesetzt vorstellen, diese Vorstellung ist schon das Werk. Ja, Sie erinnern sich, der Künstler kann zwar auch ein solches Werk machen, aber er muss nichts, kann von jemand anderem gemacht werden. Dass es dann eine andere Vorstellung ist, das gehört dazu, das macht nichts, das ist keine Beeinträchtigung. Jetzt steckt darin aber natürlich auch ein Problem, weil anders als bei Marcel Duchamp, aber trotzdem die Fragestellung bei Joseph Kossuth oder Kossuth, den Namen haben Sie aber auch auf der Liste, kann man darüber hinausgehen. Josef Kossuth hat ja einen legendären Text geschrieben, ebenfalls 1969, Kunst nach der Philosophie, Art after Philosophy. Und dort wird auch das Problem sichtbar des Verhältnisses von Kunst und Philosophie, nämlich in der Umdrehung Hegels. Hegel hat ja behauptet, für begriffliche Veranschaulichung ist nicht mehr die Kunst zuständig, sondern nur noch das Denken, das ist reicher. Das kategoriale Denken ist reicher als die Veranschaulichung des Begriffs. Deshalb hört die Kunst auf, nicht faktisch, aber sie hört auf, bedeutsam zu werden. Kossuth dreht das um und sagt, die Kunst ist reichhaltiger als die Philosophie, aber eben nur, wenn sie sich mit der Kunst beschäftigt. Und er sagt, er verweist dann auf Duchamp in diesem Text von 1969, Kunst nach der Philosophie, und sagt, alle Kunst nach Duchamp ist konzeptuell, ihrem Wesen nach, weil Kunst nur konzeptuell besteht. Jetzt ist das natürlich eine Tautologie. Und tatsächlich geht Kossuth so weit in diesem Text zu sagen, es ist alles tautologisch. Sie wissen, was eine Tautologie ist. Wie ein Pleonasmus, das ist gut, ein Fremdwort durch das andere zu erklären. Was gibt es für ein deutsches Wort für dieses, was tautologisch ist. Man behauptet dasselbe, wirklich A gleich A, und sagt, darin steckt eine Erkenntnis, A gleich A. Das heißt, also das ist Tautologie, ich kann es Ihnen leider nicht besser, ich fällt mir kein deutsches Wort ein. Und er sagt, Kossuth, Kunst ist als Werk immer nur ein Kommentar zur Kunst. Also das, was Immanuel Kant analytische Urteile nennt. In jedem Reden über Kunst ist das Reden über Kunst schon mit enthalten, weil es nicht auf Erfahrung beruht, behauptet Kossuth. Sagt analytische Proposition, jedes Kunstwerk ist nur ein Kommentar zum Kunstdiskurs. Oder jedes Kunstwerk ist schon ein solcher Kunstdiskurs. Das behauptet Kossuth. Und damit hat man natürlich eine selbstreferenzielle Schließung, die das Ganze extrem problematisch macht, dass die Sprache der Kunst eben als nur eine analytische Proposition sein soll. Auch das Kunstwerk ist nur eine analytische Proposition, das heißt ein analytisches Urteil heißt, analytische Urteile sind solche, wo das, was ausgesagt wird, im Begriff schon enthalten ist. Also wie zum Beispiel der Kreis. Also die Aussage, der Kreis ist rund, ist eine analytische Proposition, weil man nicht sagen kann, der Kreis ist nicht rund. Denn im Begriff des Kreises ist die Rundheit schon mit enthalten. Das ist analytisch. Demgegenüber wären Erfahrungsurteile, die Kant nennt, die dann synthetische Urteile, anders zum Beispiel, immer wenn es regnet, wird die Straße nass. Im Begriff des Regens steckt als Begriff nicht drin die Nassheit der Straße. Das ist eine Erfahrung. Die koppelt man dann zurück, natürlich sagt, ja, ja, der Regen macht nass, aber trotzdem ist das eine Erfahrung. Also, und Kossuth sagt, das ist nicht möglich, und das heißt, Kunst macht keine neuen Erfahrungen. Kunst ist immer nur eine Äußerung über Kunst. Und das heißt natürlich, das Ganze, ich könnte, und ich habe mir große Mühen gemacht, an anderer Stelle diese Dinge zu widerlegen. Also ich mache es mir jetzt hier einfach, ich kann es nur erwähnen. Wenn das wahr wäre, was Kossuth sagt, dann wäre die Kunst natürlich extrem langweilig. Weil selbstreferenzielle Kunst ist eben nur Kunst, die von Kunst spricht. Und dann sagt man, gut, wer sich für Kunst interessiert. Aber wieso interessiert man sich für Kunst? Man interessiert sich für Kunst nicht wegen des Status von Kunst auf der Metatheorie-Ebene, sondern weil etwas bewegt wird, weil Gefühle bewegt werden. Und mit Gefühlen meine ich jetzt nicht psychische Emotionen, sondern ich meine affektive Zustände der Erregung, die das Kunstwerk auslöst, auch das Überwältigtsein oder das Zornigwerden oder was auch immer. Weil Kunst eben nicht analytische Sprache ist, sondern Kunst erarbeitet artifizielle Kontexte, die direkt kommunizieren. Das wäre die große Kunst. Man weiß nicht, worum es geht, aber man ist betroffen. Es kommuniziert etwas, ohne dass man vorher die Sprache gelernt hat. Das war auch das Fantastische bei Joseph Beuys und seinen Aktionen, die Sie natürlich nicht mehr mitverfolgen können, weil er gestorben ist. Aber es war großartig. Man fühlte die ganze Emphase dessen, was Joseph Beuys in Aktionen getan hat, obwohl man exakt das Gegenteil dessen wahrnahm, was der Künstler damit sagen wollte. Und das macht aber nichts. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil dieses Gepacktsein durch eine Direktheit, das hat nichts damit zu tun, ob das korrekt ist oder nicht. Aber Beuys erläutert ja nicht zunächst, was er tut, sondern er tut, man ist involviert, man folgt dem Geschehen, man macht sich eine Vorstellung davon. Und dieses im offenen Agieren, also im Experimentellen, das ist eine Wirkung der Kunst. Und Kossuth tut so, als ob die Kunst nichts anderes sei als ein Ausdruck vorfabrizierter Gedanken, die schon feststünden. Deshalb sage ich, die Rache des Geistes folgt auf den Fuß, ist die Kunst von Joseph Kossuth so langweilig, wie sie ist. Ja? Also diese Stühle, die Sie kennen alle diese didaktischen Installationen unter dem Vorwand der Kunst, ja? Die Stuhlserien aus den 60er Jahren. Ein Stuhl als Objekt, ein Stuhl als Fotografie, ein Stuhl als lexikalische Beschreibung. Das ist so das, was er gleichzeitig machte zu dem Text in den 60er Jahren. Später hat er ja dann andere Dinge gemacht. Also, ja, ich will jetzt nicht. Er hat dann andere Dinge gemacht. Aber diese reine, die von ihm, diese Konzeptkunst, die er wirklich auf einen toten Punkt hin formuliert, also sehr klug, sehr belesen, sehr präzise argumentierend 1969, ist trotzdem eben ausweglos, weil wenn Sie das mal gesehen haben, sagen Sie, ja klar, mediale Differenz, also was soll's, ja, einmal gesehen, klar, ein Stuhl ist, und wie es hat nicht, René Magritte hat doch das früher schon mit Ceci n'est pas une pipe, dieses ist keine Pfeife, sondern das Bild einer Pfeife, dann hätte, wenn Magritte ähnlich bescheiden gewesen wäre wie Kossuth in seinem Anspruch, hätte er ja sogar noch eine Pfeife hinlegen können neben das Bild, ja? Und dann vielleicht noch eine Definition, dann hätte er schon dieses Environment von Kossuth gehabt. Also, die Behauptung, dass Kunst nur ein tautologischer Beitrag sei, eine analytische Proposition, dass Kunst immer nur Kunst erörtert, das stimmt zwar für die Valorisierung des Kunstsystems als solchem, aber das ist nicht gemeint. Kossuth meint, dieselben Objekte sagen dasselbe in derselben Sprache. Und das ist aber etwas anderes als das Kunstsystem. Kossuth schreibt dann, um es zu wiederholen, Kunst hat mit Logik und Mathematik gemeinsam, dass sie eine Tautologie ist. Das heißt, der Kunstgedanke oder das Werk und Kunst sind eines und dasselbe und lassen sich als Kunst begreifen, ohne dass man zur Verifikation den Kunstzusammenhang verlassen müsste. Also den Kunstzusammenhang nicht verlassen, sagt er, Kunst ist tautologisch wie Logik und Mathematik. Das ist ein Fehler, lieber Herr Kossuth. Logik ist tautologisch, aber nicht Mathematik. Das ist eben der Unterschied. Und deshalb ist Kunst auch nicht tautologisch, denn Logik verhilft nicht zu neuen Erkenntnissen. Es gibt aber neue Erkenntnisse oder Erkenntnisse von etwas Neuem. Und es gibt auch in der Kunst Kommunikation und Erkenntnis von etwas Neuem. Das ist nach Kossuth gar nicht möglich, weil er behauptet, es ist immer tautologisch. Aber was die Kunst als Kunst ist, das kommt dann eben auf die Verschiedenheit an dessen, was ist denn das Objekt, der Satz oder das Werk, abgesehen davon, dass es sich ergibt in dem Zeitpunkt, wo man das liest, was das Werk und so weiter ist. Und diese Frage ist natürlich nicht erledigt durch das analytische tautologische, aber an der Stelle endet die Konzeptkunst. Wenn das das Einzige wäre, was dann bliebe, dass Kunstwerke immer ein Kommentar sind zur Kunst, und zwar ein tautologischer Kommentar, da müsste man sagen, aha, das gibt es, dann gibt es keine Erkenntnisse mehr, und da müsste man sagen, ja, was Kunst, ist das wirklich eine Sprache? Aber sagt, Kunst ist doch kein Instrument eines vorformulierten Denkens, das da einfach wieder behauptet wird, sondern es ergibt sich etwas Neues. Wodurch ergibt sich dieses? Das eben hängt von der Arbeit der Künstler ab. Und deshalb ist Konzeptkunst nicht identisch mit Kunst, aber eine der radikalsten Ausprägungen dieser Selbstreflexionsfigur. Ja? Von der Kossuth dann wirklich meint, er könne sie abschließen, und dann macht er genau denselben Fehler wie Hegel, der auch sagt, die Kunst geht bis hierhin und dann beginnt die Philosophie, sagt Kossuth, die Philosophie endet da, wo die Kunst in sich selber dreht. Das ist genauso dogmatisch und angreifbar und falsch. Damit sind wir am Ende der Konzeptkunst angelangt und auch am Ende der heutigen Vorlesung. Ich freue mich, wenn Sie wiederkommen nächste Woche. Machen Sie es gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Thank you.